Bräuchten wir jetzt noch so dieses Ding, 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 Ding im Hintergrund, diese Glöckchen?
Kannst du ja noch irgendwie reinbasteln.
Kann ich noch reinbasteln. Okay. Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Too Old to Die. Ja,
Kultur über und unter der Gürtellinie mit
Barbie Breakout, Tatjana Berlin und Paul Schulz. Einen schönen guten Tag.
Hi. Na, ihr kleinen Glöckchen, habt ihr heute schon geklingelt?
Was ist denn mit dir?
Ich bin in das Weihnachtsstimmung.
Wir haben ja, schon Baileys getrunken vorher, Paul und Baileys
mitgebracht. Es gibt jetzt so viele tolle Sorten von Baileys und wir probieren sie alle
durch. Wir machen
durch.
Jetzt keine Werbung für Baileys.
Naja, oder irgendwie.
Und drink responsibly und so, aber weil es so viele tolle neue Sorten gibt, haben wir gleich die Standardversion gewählt. Genau.
Ich bin ja gegen so neue Sorten, also Baileys, Cherries and Cream klingt ehrlich gesagt widerlich.
Ja, Salted Caramel fand ich auch interessant.
Auch Salted Caramel würde ich trinken.
Bring nächstes Mal mit. Ich habe alle Flaschen gekauft, also die waren im Angebot.
Jetzt kannst du gleich wieder sagen, ich rede jetzt nur noch von Promi-Scheiß. Ich war offen bei so einem Event, wo
Ditto.
So wollen sie,
Ditto von The Gossip zum Karaoke singen geladen hat.
Es ist hier so zu Kopf
gestiegen. Would you like to pick that name up? It just lies there.
Nur noch Name-Dropping.
Es hat einen Sinn, warum ich das erzähle. Und da gab es an der Bar Popcorn-Likör oder Popcorn-Schnaps. Und das hatte ich noch nie getrunken. Und also in meiner Welt ist sowas widerlich. Aber Gloria wollte das unbedingt haben und hat dann das immer wieder angeschleppt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war echt saulecker.
Okay, Popcorn-Schnaps.
Ja, Pop oder Popcorn-Likör.
Eher Likör.
Darf ich nochmal kurz, weil wir das ja gerade, was hatte Bette jetzt damit zu tun?
Gar nichts.
Das war das nur Event. Das war das Event, wo wir waren. Nee, deswegen gab es da Open Bar und man konnte umsonst saufen.
Ja, wir sind froh darüber,
dass Gott diese Orangenhaare?
Ja, also kurze, ja. Rote. Genau.
Ja,
ich glaube, ja. Aber ganz kurz. Und sie hat wirklich nur Karaoke gesungen. Wir haben alle gedacht, die singt ihr neues Zeug, hat sie aber nicht.
Hat sie eine neue CD raus?
Gossip
nee,
ist zurück.
Das neue Album ist noch nicht raus, das kommt im März. Oh, aber sie hat die erste Single ist draußen, die ist so lala.
Okay.
Man wartet jetzt auf den Rumpf, aber der Typ, der sie betreut hat, gesagt, das ist dann die nächste Single.
Na dann.
Genau, die hat wirklich nur Karaoke gesungen, aber das ist toll.
Ja.
Und man konnte so mit ihr singen, habe ich nicht gemacht. Ich habe dann mich versteckt hinten und habe das beobachtet, aber das war sehr schön.
Dass du dich versteckst, wurde doch bei Madonna in der ersten Reihe in Drag.
Darfst du?
Nein!
Erzähl die Geschichte.
Jemand hat mir erzählt, dass jemand, der bei Madonna-Konzert war, hätte ihm erzählt, ich sei in der ersten Reihe gestanden in Full Drag, was ich niemals, also ich würde ja eh nicht in Drag zum Konzert gehen, seit 100 Jahren mehr. Das letzte Mal war, glaube ich, Lady Gaga, 1900 irgendwas, zwei. Und genau, hätte in der ersten Reihe gestanden in Full Drag und dann sei Bob the Drag Queen beim Opening rumgelaufen und hätte mich dann gefragt, wer ich bin und ich hätte gesagt, I'm the host of Drag Race Germany.
Aber das ist ja eigentlich der aber das ist ja eigentlich der wahre Ruhm, wenn Leute glauben, einen gesehen zu haben.
Ja, aber genau. Vor allem auch meinen, das gehört zu haben. Also entweder, oder es ist tatsächlich passiert, dass da irgend so ein Schangel-Uschi sich hingestellt hat.
Von Amy Strong das sozusagen.
Das hat genau. Amy Strong nicht gesagt. Jetzt schert die hier schon wieder, die versucht schon wieder. Nein,
shit. Zwietracht in der Berliner Szene zu sehen.
Man merkt, bei wem du gelernt hast.
Ja, das kann ich dir sagen.
Ja, auf jeden Fall, ich war nicht bei Madonna, ich war nämlich bei Bittito, das war derselbe Abend.
Sorry. Also, ich war auch nicht bei Madonna, aber ich habe gehört, dass es großartig gewesen sein soll.
Ja,
also, alle, die
ist
da
ein
waren,
großes Wort.
Alle, die da waren, auch sehr kritische Menschen.
Ja,
sie hat haben es ohne gesagt, Stürze überstanden, sagen wir mal so.
Ich finde, also ich war im
Musik vom Band, keine Musiker auf der Bühne, das heißt, sie musste nur ihre Schritte setzen. Alles andere haben
toll.
Die Leute gemacht.
Und
die Show war so groß und imposant, dass es toll war. Die Leute gingen alle glücklich nach Hause, das stimmt
schon. Ja, mehr will man doch auch nicht.
Nee, und ich meine, ich finde, wenn man sich so die letzten Jahre anschaut, dann hat sie ja immer noch sehr aktiv versucht, mit den Tänzern mitzuhalten. Und das ist ja dann teilweise auch so ein bisschen bemüht und dass man sich dann denkt, muss das noch?
Ja.
Und dass sie jetzt die Mariah Carey-Route wählt und sich halt eben so hinheben lässt und sich rumwirbeln lässt. Und wenn die Tänzer ganz viel tanzen müssen, geht sie in so eine Box und fährt einmal durchs Stadion.
Ja.
Das ist doch eine tolle, das ist doch
Show muss toll gewesen
Ich würde
sein.
Das auch so machen und ich finde das super.
Also es haben alle gesagt, der Höhepunkt war die
Das AIDS Memorial.
Ja. Und das muss wohl wirklich sehr anrührend gewesen sein. Da habe ich auch von Leuten gehört, dass sie geweint haben. Also good for her.
Also auch gerade in Amerika, wo ganz viele Menschen, über das amerikanische Instagram, ganz viele Leute dann in den Mitschnitten aus den Touren Verwandte entdeckt haben oder so und gar nicht wussten, dass die da kommen und dann sehen die Mitschnitte von der Show auf Instagram und sind so, oh mein Gott, das ist mein Onkel oder so.
Krass.
Oder mein Ex-Partner, die größten Madonna-Fans waren und jetzt sind sie bei ihr auf der Bühne und so. Also das muss schon ganz toll sein, Menschen, die man geliebt hat, da nochmal irgendwie verewigt zu sehen.
Ja.
Ja, so ja, oder so, ich hätte es gern.
Immerhin, sie hat es überlebt und hat es geschafft. Sie war in Berlin. Ich hätte nie gedacht, dass sie es schafft bis hierhin. Insofern, ja,
wir haben alle Steine und Beine gesponnen nach Berlin.
Und gesichtsmäßig sah sie ja so weit aus, dass man sagen konnte, ja, ich erkenne da die Reste von ihr. Aus. Ja, genau, fand ich auch.
So.
Aber kein Hals. Wie Tina Turner.
Ich habe keinen Hals mehr. Ich habe auch keinen Hals.
Aber bei dir kommt das nicht im Alter, das war schon immer.
Nee, ich hatte mal Hals. Der ist, glaube ich, so mit 25 hat er sich verabschiedet, oder
ja,
30.
Bei ihr auch, offensichtlich. Der Hals ist weg.
Barbie hat die Hals. Hals ist ein
Ungeheuer.
Apropos, achso, nee, darüber wollen wir jetzt nicht reden. Aber wir brauchen nicht in Berlin in die Katze auf einen heißen Blechdach zu gehen.
Wie spielt das denn?
Ganz schlimm. Mattes, Ulrich Mattes als Big Daddy. Aber ganz, ja gar nicht. Ganz, also, sorry, also, ja, geht nicht hin, Leute, guckt nicht hin.
Ulrich Mattes als Big Daddy?
Ja.
Ja, also die, also meine Inszenierung von Katze auf dem heißen Blechdach in Berlin war ja in der Berliner Schaubühne. Und das war sehr schön.
Deine Inszenierung?
Das war vor 100.000 Jahren.
Vor 100.000 Jahren.
Jule, früher.
Jule Böwe als
die große Jule
Böwe. Die große Jule Böwe als vollbusige und auch ständig darauf referierende, dass sie einen Wahnsinnsbusen hat. Elizabeth Taylor, Jule Böwe ist nur so flach wie dein Küchenbrett. Also es war irgendwie so ein bisschen, es war teilweise amüsant.
Und wenn du sagst, deine Inszenierung, hast du das inszeniert? Oder
nein, aber das war Ostermeier und das war sehr schön.
So, ich wollte jetzt gar nicht von Theater anfangen. Wir sind aber bei Weihnachten.
Ich war in Chicago mit Katharine Merling.
Okay.
Das war schön.
Ja,
das war ganz toll. Hast du die Bühne? Das ist toll. Hast du es gesehen?
Nein. Ja, ich habe es gesehen. Ich war in der Vorführung.
Die Bühne ist doch doll.
Die Bühne ist doll. Ich fand, Frau Merling ist natürlich der Burner.
Ja.
Ich fand ihre Co-Hauptrolle hätte ja gesanglich ein bisschen was mehr bringen können. Aber das ist ja meckern auf hohem Niveau.
Ich bin dann immer nicht so sicher, ob es Jazz ist oder ob sie einfach schief singt. Und ich das nicht. Also vielleicht ist es Jazz und ich bin Banause oder sie sind einfach schief und ich find's doof. Aber ja, Katharine war der Wahnsinn. So, jetzt haben wir euch mit Berliner Insidern und Kulturscheiße zugeschissen. Worum geht's denn heute?
Ja, Leute.
Wir müssen an dieser Stelle kurz noch was anderes machen.
Ach,
nämlich wir müssen noch Licht und Liebe in Richtung einer bestimmten Person schicken, die das gerade nötig hat. Wir sagen nicht warum, weil
wir sagen nur Dessau und Kaffee.
Wir sagen Dessau, Kaffee und Danke.
Dessau, Kaffee und Danke, genau.
Alle, die gerade nichts vorhaben oder 5 Minuten Zeit, schicken jetzt bitte mal einen großen heilenden Lichtstrahl
an Joy.
Und viel Liebe an Joy.
Genau.
And
we love you very much und wir sind sehr glücklich, dass du uns zuhörst.
Ja. So.
Das haben wir gesagt.
Dass wir mit unseren dummen Sprüchen ein bisschen
Licht
ins Heiterkeit reinbringen. Genau. Und das gilt für alle, denen es nicht so gut geht.
Yes.
Yes.
Und davon gibt es ja auf der Welt gerade jede Menge Leute.
Yes. Und heute sprechen wir deswegen über Weihnachten.
Damit wir auch daran erinnert werden, dass es uns allen bald nicht mehr so gut geht.
Denn die Feiertage rücken
die
näher.
Die rücken näher. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Ist es eigentlich so gewollt, dass es am Ende des Jahres nochmal so richtig anstrengend wird?
Naja, es kann ja auch schön werden, aber meistens wird es ein bisschen anstrengend. Aber ich muss jetzt auch sofort nochmal hier in die Berliner Blase reinpieksen und rumdissen. Es gab einen Kommentar in dieser Gratis-Auslegezeitung von der Chefredakteurin oder Besitzerin oder was die da ist, dass also alle unangepassten Berliner Queerlinge, die es wagen, Silvester zu ihren Eltern zu fahren, sind angepasste Nichtnutze, die nicht verdient haben, sich in Berlin überhaupt aufzuhalten. So
meine
ungefähr.
Mama kommt Silvester zu mir, geht
so
das auch?
So ein Scheiß habe ich selten gelesen. Also ich bin auch nicht der, der jetzt immer Familienglück da rumheuchelt, aber ich fahre aus Tradition dann gerne dahin.
Ja.
Also das ist einfach so und das ist ja nichts, was mich in meiner Eigenschaft als angepasst oder unangepasst labelt. Also sowas, also das verstehe ich ja überhaupt nicht.
Ja.
Ne? Das ist halt so, dass man dahin fährt, wir fahren dahin. Ich weiß jetzt schon, es wird anstrengend ein bisschen, aber es ist eben so, wie es so ist mit Familie. Ne? Ja. Das sind die Blutlinien, die irgendwie sich so durchziehen.
Deswegen, auch
man die nicht
deswegen ist Blut auch dicker als Wasser, damit es nicht so schnell wegfließt, damit sich gegenseitig tödlich
schwieriger sauber zu machen.
Ich bringe mit Osage County da, diesen Film mit Meryl Streep und den gucken wir den schön.
Machst du wirklich?
Nein.
Das wäre aber lustig.
Das ist auch ein schöner Weihnachtsfilm eigentlich.
Du hast ja in der letzten Weihnachtsfolge schon erzählt, wie euer Ritual ist an Weihnachten.
Ja, ich muss nicht mehr Blockflöte spielen.
Nee, aber erzähl also, das das nochmal für die Leute, die neu dazugekommen sind.
Nee, es ist, also ich bin ja schon über 29.
Tatjana ist schon über 29.
So, und ja. Es ist tatsächlich knapp. So, dass es nicht aufhört, weil meine Eltern, Gott sei es gelobt, uralt sind und auch noch uralt werden.
Ja.
Uralter. Und dadurch ist jedes Weihnachten im Prinzip immer gleich seit 100 Millionen Jahren, dass ich eben nicht ins Wohnzimmer darf, dass ich geparkt werde in irgendwelchen Fluren oder Badezimmern, bis es dann 16 Uhr ist, dass dann um 16 Uhr meine Mutter sie vergisst es dieses Jahr, weil langsam lässt das Gedächtnis natürlich nach, aber normalerweise wird dann eine Klingel betätigt, dann wird der
ein Glöckchen.
Ja, genau, dann wird der Technics HiFi-Turm,
ja.
Einmal im Jahr wird die Weihnachtsplatte aufgelegt und stille Nacht ertönt und dann darf ich ins Wohnzimmer und
Platten
dann
sind übrigens Tonträger, die es vor dem Internet mal gab.
Hat Leute, mein Vater vielleicht die echten Bienenwachskerzen, weil andere Kerzen kommen nicht an den heimischen Weihnachtsbaum, es müssen die Bienenwachskerzen sein.
Das ist ja mit zunehmendem Alter und zunehmender Sicherheit alleine der Hand,
das, super. Ja, alleine das mit dieser Bienenwachskerze, das treibt mir schon die Zornesröte ins Gesicht. Ne? Und dann komme ich da an und bin schon auf 100. Ja, und dann gibt's Baumkuchen und so und Frieden auf Erden. Also das ist schon immer wirklich jedes Jahr dasselbe. Und ja,
aber
es wird mir fehlen, wenn es nicht mehr so ist. Aber
was? Schaut ihr dann ritualmäßig irgendeinen Film? Immer,
nee,
oder?
Fernseher. Nein. Leute, die, also so wie Karl Lagerfeld mit der Jogginghose, sind meine Eltern der Meinung, dass wenn tagsüber der Fernseher läuft, hast du die Kontrolle über dein Leben verloren. Schade. Also erst mit der 20 Uhr Nachrichtensendung wird der Fernseher überhaupt angemacht. Aber verstehe. Dann läuft er auch bis nachts um 3. Also insofern, die sind ja alle, die sind alle die senile Bettflucht, die können ja alle nicht mehr schlafen und so.
War heute wieder um 4.30 Uhr wach.
Aber ich muss auch übrigens mich ein bisschen, ich brauche eine Schere im Kopf, ihr müsst mich zurückrufen, weil meine Schwester hört ja auch diesen Podcast. Ich soll
Hallo,
schön
Schwester.
Grüßen. Und sie hat gesagt letztens, ja, also in jeder Folge muss ich ja öfter mit den Ohren schlackern, aber insgesamt ist es lustig. Und das heißt, man vergisst natürlich, dass man hier so unter uns, nur für uns, so diese ganzen Storys raushaut, die dann doch natürlich von Leuten gehört werden, wo man das gar nicht ahnt. Da bin ich ja der
Zum Beispiel
mehr so,
von deiner Schwester.
Ja, zum Beispiel von meiner Schwester, genau. Also insofern weiß sie jetzt mehr von mir als jemals früher zuvor.
Und je wissen wollte.
Ist doch ja, immer schön, wenn man über das Geschlechtsleben seiner Drag-Queen-Schwester informiert ist. Ist
ja, ich weiß nicht so recht, ob das schön wäre. Also ich weiß nicht so recht, ob man das von seinem Geschwisterkind wissen will. Aber gut, was soll's. Wenn ich bei Sexsklaven im Sudan bin.
wir müssen das kurz erläutern. Tatjana hat einen Ägyptenurlaub gebucht, der in der Nähe des Sudans stattfindet.
Ja, und das Riesenbürgerkrieg habe ich nach der Buchung gelesen.
Und sie findet das immer noch eine gute Idee, dahin zu fahren.
Ja. Ja, also ich lasse mir mein Leben nicht von irgendwelchen Kriegen diktieren.
Du fährst halt mitten rein.
Fahr ich einfach dann mitten mal. Rein, genau.
Ist auch schön.
Was von der Wasserseite kommen die Houthis und vom Süden kommen die Sudanesen.
Also bei uns gibt es ja traditionell immer das Gleiche irgendwie. Also mittags am 24. gibt es Wiener Würstchen mit Kartoffelsalat.
Das wünscht sich mein Vater seit 1945. Kriegt er nie.
1945 hat niemand Kartoffelsalat gegessen.
Die wünscht er sich das ja auch.
Und Weihnachten gibt es, das kommt immer darauf an, wie viele Leute das sind. In diesem Jahr sind wir ein paar mehr. Da gibt es dann wahrscheinlich wieder, also entweder gibt es zwei Enten oder eine Pute.
Mhm.
Oder mein Hamburger Bruder kommt und kocht, was ich noch nicht weiß. Dann gibt es immer irgendwelche
Pizza.
Extrem aufwendigen Fleischgerichte.
So gesmoked und so?
Ja, irgendwie.
Das sind ja die Heten. Die Heten smoken ja gerne.
Nein, aber mein Hamburger Bruder ist ja auch homosexuell.
Ach so,
nett. Also wir teilen uns diese unglückliche Veranlagung, ja. Und
das haben deine Eltern nur falsch gemacht.
Genau, furchtbar. Und,
immerhin kann er kochen.
So, ja, im Gegensatz zu mir zum Beispiel. Ja. Und der macht dann immer so Sachen, so 8 Stunden Low Heat, irgendwelche Geschichten.
Oh, das ist aber lecker.
Das ist die schwule Version vom Smoken.
Ja, das ist aber lecker. Das ist toll. Das macht mein Papa aber auch mit seinem Rindergulasch. Das ist auch 5, 6, 7 Stunden und dann ist es sehr zart. Selbst
bei
alte Leute.
Kommen,
nein, bei uns gibt es immer Fondue, bei meiner Schwester.
Fondue.
Fondue ist bei uns ja eigentlich Silvester. Also.
Aber Käse oder Fleisch?
Nee, Fleisch.
Fleisch.
Brühe oder Öl?
Brühe. Nee, Öl.
Brühe.
Auch Öl ist das einzig wahre. Dieses Brühe-Ding kam ja in den 90ern irgendwann auf, als man so bewusster essen wollte. Und das ist ja wirklich, also Genau, es ist Wokus Fondue. Und Entschuldigung, also Fleisch, das in warmer Brühe irgendwie zäh gekocht wird, ist halt einfach nicht lecker. Es
kommt
also
auf die Soßen an.
Why?
Von meinem Vater, die Knoblauchsoße ist super und die Currysoße. Da schwören sogar die Enkel drauf. Mhm. Und die essen sonst nur Brokkoli und Reis, weil sie alle nur im Sportstudio.
Macht er selber.
Ja, ja.
Geil.
Na, der macht alles selber, der kocht.
Ja, bei uns war auch immer Knoblauch und Senf war immer der Hit. Das machten alle.
Ja, Curry, also Fondue so und am nächsten Tag Gans. Und die Gans muss, da bestehen wir immer drauf, wir Kinder, gefüllt sein so mit Rosinenapfel-süßes Gemisch. Und das hasst mein Vater. Er wünscht sich also nicht nur seit 1945 Kartoffelsalat mit Würstchen, sondern auch seit 1969 oder 67, ehrlich gesagt. seitdem wünscht er sich also Gans mit einer Würzmischung und nicht mit einer Süßmischung, kriegt er nicht.
Würzmischung heißt jetzt Maggi oder was?
Nein, ich weiß nicht, was er, also drinnen anders so, gefüllt irgendwie. Ich weiß nicht, was
Maronen,
er da will.
Stuffing.
Darf er nicht, sonst wissen wir nicht.
Ja. Ich hab, also bei uns gab es ja, das habe ich ja auch schon mal erzählt, bei meiner Oma gab es ja immer das berühmte Hackfleischsüßchen mit dem Gurkensalat.
Das Rezept steht übrigens noch aus dem letzten Jahr in den Kommentaren.
In den Shownotes kann man immer noch anklicken und sich runterladen in der letzten Weihnachtsfolge. Ich packe es auch nochmal in diese, in die Shownotes, weil es halt wirklich einfach saulecker ist. Ich bin dieses Jahr zum ersten Mal seit langem bin ich Weihnachten nicht in Berlin, sondern fahre mit meiner besten Freundin und der Familie, in die ich ja so integriert bin. Wir fahren, die haben so ein kleines Häuschen, also es klingt total fancy, ist es aber überhaupt nicht, es ist einfach nur echt so ein kleines Häuschen. Ein bisschen.
Ein Schuppen quasi.
Nein, nein.
Da gleich kommt wieder ein prominenter Name, wart ab. Ingestart. Neben uns wohnt Sophia Loren.
In Val d'Isère.
Val d'Isère, wirklich?
Nein.
Genau, this year we do Aspen.
Da war ich nämlich schon.
Nein, wir hatten tatsächlich mal, also die letzte Frau meines Großvaters hatte tatsächlich ein Chalet in Verbier.
Oh.
Aber das, da war ich nur zu ihrem Tod, um das auszuräumen, also nach ihrem Tod.
Habt ihr es verkauft, ihr Doofen?
Die haben das verkauft, ich hatte da dämlich keinen Daumen drauf.
Ja, na, blöd, unser Erbe ist auch weg.
Ja, ja. So, Privilegien, Bingo.
Ja.
Nein, und da fahren wir also hin in dieses kleine Hutzelhäuschen da mit der ganzen Familie und die Mutter meiner besten Freundin kommt auch, die Kinder kommen mit.
Und du angelst den Lachs selber? Nee,
und wir haben natürlich schon, meine Freundin und ich sind ja beide ganz schlimme Foodies, wir haben schon mehrfach das Menü besprochen, was alles mitgebracht werden muss. Wir haben für mehrere Tage schon vorgeplant, was wir hier kaufen, was wir da noch bekommen, was schon hier eingelegt werden muss und so. Also es wird kulinarisch ein Fest, es gibt einen Kamin, worauf ich mich sehr freue. Und dann gehen wir, glaube ich, einfach nur spazieren die ganze Zeit oder liegen rum.
Ja, toll.
Und, crazy, mein Vater und seine Freundin kommen auch nach
das
Weihnachten.
Das ist crazy, ja.
Ja. Man stelle sich das
die
vor.
Die kennen auch diese Ersatzfamilie.
Ja, das hatte ich ja schon erzählt, dass mein Vater da sich immer sofort entspannt, sobald die da sind. Und ich hätte das gar nicht, also als wir darüber gesprochen haben, dass ich da mitfahre, stand mein Vater und sein Freund standen gar nicht zur Debatte. Und ich wollte das auch nicht vorschlagen, weil die anderen halt so toll sind, dass sie dann, glaube ich, also nicht, man hat die Befürchtung, dass sie dann aus Freundlichkeit dann sagen, ach, okay, lad die doch noch an. Und das wollte ich gar nicht forcieren. Aber dann war ich da, weil wir das Menü planen mussten. Und dann fragten die so, was macht eigentlich dein Vater und seine Freundin? Und ich so, du, ich weiß nicht. Ich glaube, die haben Familien da so mit ihrer Familie. Und dann ruf die doch mal an. Und dann habe ich die angerufen und dann schwupps, waren die eingeladen. Schön. Und kommen jetzt irgendwie zwischen den Jahren und gucken mal, wie lange sie bleiben. Das ist auch so total anarchisch für meinen
wahrscheinlich
Vater.
Wahrscheinlich zu meinem Geburtstag. Ich habe ja am 27. auch noch Geburtstag.
Jetzt geht's wieder um dich.
Nein, ich bin der dritte Feiertag. Meine eigentliche Frage ist, weil das jedes Mal so ein Managementproblem ist für mich, ab wann setzt denn das Food-Koma ein?
Also wenn du, wie ich, gut in Übung bist, dann gar nicht.
Also meins ist meistens so nachmittags des 26. bin ich dann echt so, dass ich denke, ich kann an meinem Geburtstag nicht essen.
Also das Problem hatte ich noch nie. Passt bei mir immer.
Ja, und dann muss man aber wieder was Salziges danach. Insofern sind ja dann noch Reste da und dann kann man aber auch schon wieder was Süßes. Also Food-Koma kenne ich nicht.
Ich auch nicht.
Nö, ich bin da. Also ich habe halt das Schlimme, was heißt Schlimme, aber ich habe halt auch die Freude am Zubereiten, ist ja für mich die halbe Miete und also
du kannst dann nicht wirklich
wochenlang damit beschäftigen, einfach wenn ich jeden Abend irgendwas Dolles zubereite oder mitzubereite, bin ich happy. So, und ich glaube, so werden wir unsere Zeit da umbringen. Wir sind auch wirklich lange weg, wir sind von vor Weihnachten bis nach Silvester weg. Es wird natürlich jemand hier wohnen und auf die Katzen aufpassen, keine Sorge, aber ja.
Schön.
Ich kann mich da, ich freue mich sehr.
Klingt super.
Richtig gut.
Spazieren gehen mit, ich hoffe, Schnee mit so einem Hund. Die haben so einen Hund, der ist sehr hübsch und der läuft dann so mit und das ist alles irgendwie, kann ich
mir vormachen.
Instagram sehr dekorativ. Kann ich mir vormachen, dass ich irgendwie auf dem Land bin mit Hund und Kamin.
Sehr schön.
Und dann gehe ich nach Hause und koche Gulasch.
Mit Klößen oder mit Kartoffeln?
Wenn ich Gulasch mache, mache ich es meistens tatsächlich mit Kartoffelbrei.
Ich auch.
Okay, ich bin ja ein I'm a close person.
A close person.
A close person. Ich mag den Kloß an sich ja ganz gern.
Ja.
Also der Kartoffelkloß zu Gulasch gehört schon ein bisschen dazu, oder?
Ich Semmel. Hab mit Klößen, ich finde Klöße nicht so geil, weil ich die außen immer schmierig finde. Ich finde die am geilsten, wenn die einen Tag alt sind und dann schneidest du die auf und brätst die in Butterschmalz.
Ja, das ist sehr schön.
Das ist das Beste.
Oh, Leute, wir also reden nur über Essen. Können wir auch mal über Sex reden? Nein, oder bin ich hier in der falschen Runde?
Zum Thema Kloß. Also es gibt da keine Tradition, aber meine Mutter hatte mal in ihrer Jugend längere Zeit einen tschechischen Liebhaber und deswegen gibt es öfter tschechische Klöße, die ja so ein bisschen anders sind,
ja.
Die ja dieses Glitschige, was ja. Kartoffelklöße haben, oft nicht haben, sondern die sind zu Gulasch wirklich richtig geil. Mhm. Mhm. So, ja. Wir wollen
Du möchtest über Sex reden. Dass wir nicht in diese Altersarmut rutschen müssen, dass wir nur noch über Essen reden, anstatt über
Sex. Hallo, das ist die größte Bereicherung.
Ich dachte immer, im Alter redet man eher über Krankheiten und darüber möchte ich gerade nicht reden.
Nee, das sollten wir auch vermeiden. Nein, wir sollten noch über weihnachtliche Tradition haben wir abgehakt.
Nein, Moment, bevor wir weiterreden, musst du von Barbara erzählen. Wir müssen unsere,
genau, Barbara,
jede Folge gibt es deinen Barbara-Fortschritt.
Ich wollte es von mir aus nicht anbieten, aber ich bin froh, dass du es erwähnst. Ich
bestehe darauf, Tatjana.
Also, wo ist mein Handy mit den Zitaten? Nein, also das Barbara-Buch, Leute, das Barbara-Buch.
Oh, wo bist du denn jetzt gerade?
Na, ich bin natürlich durch, leider. So, okay. Ich habe wirklich geweint. Also von mir aus hätte es auch 2000 Seiten haben können, anstatt nur knapp 1000. Es ist ja ein langer, manchmal aufgewühlter Fluss, dieses Leben. Und ich habe mehrere Erkenntnisse für mich daraus gezogen.
Das Leben ist ein langer,
aufgewühlter Fluss.
Mit Robert Redford.
Aber bevor ich jetzt, also ich muss ein Zitat von Marlene Dietrich, die hat es schon in einem vornehmen Diss, hat die schon vorweggenommen, die gesamte Kritik, die man machen kann. Und zwar,
und das, wo sie schon so lange tot ist.
Sie sang doch mal, und man weiß es nicht, was es sagt.
Was soll es bedeuten?
Was soll es bedeuten?
Nein, es ist ein anderes Lied.
Okay.
Und man weiß doch nicht, was es sagen soll. Und es scheint uns alles so banal. So ein Lied gibt es. Und das ist der Satz.
Und man nahm
der
doch früher gern den Mund so voll. Genau. Und jetzt stottert man mit einem Mal.
Das Lied, genau. Und diese zwei kleinen Zeilen, die fassen das alles gut zusammen. Mhm. Also man weiß nicht, was es uns sagen soll. Man weiß es wirklich nicht.
Man weiß nicht, warum sie das Buch geschrieben hat.
Man muss begreifen, dass eine Person, die seit ihrem vierten Lebensjahr davon überzeugt ist, dass sie alles richtig macht, dass sich das ganze Leben nur um sie dreht und dass sie das einzig entscheidende Zünglein an der Waage für alles ist.
Ja.
Wenn du begreifst, dass die so ist, dann kannst du alles verstehen. Dann kann man wirklich alles verstehen, dass sie diese manische Professionalismus hat, dass sie Perfektionistin ist, dass sie alles eben immer so hinzwingt, wie sie es will. Das kann ich dann verstehen.
Ich habe ja das ganze Ding natürlich nicht gelesen. Ja. Ich habe auch das Hörbuch nicht gehört, das 3 Tage dauert. Ich habe nur die
Ausschnitte. Ich habe dir böse Ausschnitte geschickt.
Tatjana hat Gott sei Dank mir immer, wenn sie eine Seite gefunden hat im Buch, die besonders blöd
war,
hat sie die abfotografiert und mir geschickt, immer so quer, dass ich das Handy so schräg halten muss, um es lesen zu können. Aber hey, Boomer. Und das sind halt, also ich meine, da sind Geschichten dabei, wo du einfach, also es ist mir schleierhaft,
wie
diese Person ohne jede Selbstreflexion eine Sachen schreibt, ohne sich in Grund und Boden zu schämen und sich selber zu denken, meine Güte, bin ich bekloppt.
Nein.
Diese, erzähl bitte das mit den Bildern in Österreich, weil da habe ich wirklich gedacht, ich muss ins Buch und die klatschen.
Ja, also jetzt, wie gesagt, wenn du begreifst, dass es immer nur um sie geht, nun fliegt sie also nach Europa für irgendeine Recherche und denkt sich, ach, ich sammle ja gerade Schiele, also fahre ich mal ins Museum nach Wien. Nochmal bitte?
Den Maler.
Den Mann.
Ja,
ja, gut. Also fahre ich mal ins Museum, weil da hängt ein Bild, das hätte ich mir beinahe mal in den 60ern gekauft und jetzt hängt es da, dann gucke ich es mir nochmal an.
Das gehört also eigentlich mir.
Ja, ja, es ist ja. Im Prinzip ist es.
Ich habe das mal gesehen, es gehört mir.
So, und dann fährt sie also hin auf den Sonntag und das Museum hat zu.
Ja.
Und da steht also ein Museumsmann irgendwie vor der Tür und sie so, ja, ich bin hier gerade eingeflogen, um das Bild zu sehen, machen Sie die Tür auf. Und der so, nein, wir haben zu. Und sie so, ich bin aber hier gerade hergeflogen.
Ja.
Und der so, ja, wir haben immer noch zu.
Ja.
Und sie dann so,
wer sind Sie überhaupt?
Gibt es hier nicht irgendwo so einen König?
Genau, dann fährt sie nicht frustriert ins Hotel.
Nein, sie schreit den vor Ort an. Sie fährt nicht ins Hotel. Sie schreit ihn an und sie fragt wörtlich, don't you have a king here, ja, or something?
Somebody I could talk to.
Ja, irgendjemand, mit dem ich jetzt sprechen kann. Und der so, nee, wir haben nur einen Bürgermeister. Und sie so, ja, den rufe ich jetzt an. Und dann irgendwie ruft der den Museumsdirektor an und sie darf doch rein.
Genau.
So.
Und also, ne, und dann macht sie sich noch darüber lustig, dass die Leute kein gutes Englisch sprechen in Österreich irgendwo, wo sie halt hinkommt, weil ich meine, das kann ja auch nicht sein, das ist schließlich die Sprache, die sie spricht. Also kann man das ja, ja, wohl voraussetzen, also, dass A, das Museum offen ist und wenn nicht, dass dann der König von Österreich,
ja,
in fließendem Englisch ihr sagt,
Darling, of course, dass er die Tür aufmacht.
What was I thinking?
Ich kann nicht total nachvollziehen. Wenn du so bist, kann ich das nachvollziehen. Das ist noch nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, was eben auch über die hunderten von Seiten ausführlich gezeigt wird, dass sie so eine esoterische Seite hat, dass sie, ja, wirklich glaubt, dass sie also die Wiedergeburt ist von Sarah Bernhardt und dass sie die Elemente beherrscht, also, ja, dass sie zum Beispiel, wenn sie jetzt in New York beim Central Park Konzert, da hat sie dann eine Zeile gehabt und mein Haar flatterte im Wind und es war die ganze Zeit windstill und zu der Zeile kam der Wind.
Kommt der Wind und
kam,
it picked up my hair.
Ja, und hat ihre, ja, Haare zart durchzauselt. Und das ist alles sozusagen Gott gegeben und es
dann
ist so.
Dann hat sie den Regen, ne, gestoppt, weil sie für irgendein Jäntel-Ding wollte, sie dass die, ne, Sonne sich auf ja, dem Wasser spiegelt.
Das ist auch toll.
Und es war aber die ganze Zeit verhangen und dann hat sie gebetet und hat, ja, gesagt, lieber Gott,
ich bin aber
Barbara
jetzt,
Streisand.
Genau.
Und das geht nicht.
Das
Streisand,
geht gar nicht.
Entschuldigung. Und das, genau, geht gar nicht.
Und dann hat Gott gesagt, Jente,
du hast natürlich recht.
Eine glitzernde Wasseroberfläche, ja, zum Stimmungsbild.
Die, das, so. Also, ne, die verhungernden Kinder, AIDS, ist mir alles scheißegal.
Ja.
Du
jetzt
hast,
geht's
hier
ums
hör ich
Wasser
zu und, ja, jetzt teile ich kurz die Wolken, damit du dein glitzerndes Wasser bekommst. Und sie findet das nicht mal ein Wunder, sondern angemessen.
Ja, weil es ist ja auch
das
passiert.
Gehört sich.
Es ist passiert.
Ja.
Einer ihrer zentralen Sätze ist, wenn du doll genug wünschst, tut sich das Universum zusammen, um diesen Wunsch zu erfüllen. Und das glaubt sie immer. Und dann ist es so, dass sie manchmal nachhilft. Also meinetwegen, wir hatten ja schon die berühmte Geschichte mit den Blumen auf ihrer Terrasse,
ja,
die Farbe gewechselt haben vor Angst, weil sie die falsche Farbe hatte. Und jetzt in dem Buch ist noch eine Geschichte eines uralten Olivenbaums, den sie auf ihrem Malibu-Grundstück hat. Und dieser uralte Olivenbaum, der hat gewagt, irgendwie braune Blätter zu kriegen. Und da hat sie aber dann nicht mehr jetzt den Baum beschimpft. Und dass der Baum vor Angst, der ist zu alt, der hat keine Nerven mehr dafür gehabt. Da hat sie ihren Gärtner gezwungen, jedes Blatt dieses Baumes grün anzumalen. Und ihr kennt Olivenbäume. Die haben viele Blätter.
Ja.
Und so Sachen. Also das ist diese leicht esoterische Seite, die ist ein bisschen schwierig. Aber das Schlimmste ist, wenn sie eben so lügt. Sie lügt ja unbewusst, aber sie lügt immer dann, wenn sie sagt, und dann habe ich einen Oscar gekriegt, da habe ich gar keine Erinnerung mehr dran. Diese ganzen guten Sachen, die habe ich ja weggeblendet. Alles Schlimme weiß ich noch, aber die guten Kritiken habe ich nicht mehr. Ein Glück hat meine Mama so ein Journal aufbewahrt, mit der sie ja immer die verhasst waren. Und da kann ich jetzt mal draus zitieren. Und dann zitiert sie 20 Seiten Lobeshymnen. Und dann ist es aber auch so Geschichten wie, ich sag jetzt nur eine.
Sie ist Barbara from the block.
Ja, sie ist ja ein Straßenkind gewesen. Ja, kleines, like primitives Assi-Mädel, die sich durchgeboxt hat. Deswegen war sie dann auch später so willensstark. Das erschließt sich alles. Aber dann kommt also meinetwegen die junge Barbara, hat sich ja überall beworben und wurde abgelehnt, ne? 2 Jahre lang hat die ja überall. Und dann hat sie irgendwann
wie
immer
so
nur
ist,
gesagt.
So, man anfängt sich mit 15 irgendwo zu bewerben.
Ja, genau. Und dann hat sie irgendwie immer gesagt, ihr werdet es noch bereuen. Ich werde ein Superstar und ich werde nie bei euch auftreten. So ist sie denn da immer abgehauen.
Big mistake.
Huge. Ja, huge mistake. Und dann ist sie auch bei Lee Strasberg abgeblitzt, ja, und hat ihn genauso angefahren. So, 20 Jahre später Riesenparty, sie ein Superstar, Lee Strasberg kommt auf sie zu, oh, meine Göttin, meine Göttin. Und dann war er natürlich nett, weil bei diesem Superstar-Zusammentreffen ist man ja sofort, ich liebe dich und wir haben eine Verbindung und das right. Universum und so. Right. Und dann hat er gesagt, komm doch nochmal bei uns in die Klasse und so und komm doch nochmal und spiel doch mal und mach doch mal und so. Und dann ist sie hin und hat natürlich Julia gespielt mit Mitte 40.
Ah, genau, aber sie hat so geschrieben.
Und dann hat sie... gab es danach ja Kritik, also das sind die Schauspielklassenkollegen, die sind das Publikum und sie spielte also an Julia und dann sagt sie, ja da, und ich war ja so aufgeregt und ich weiß überhaupt nicht mehr, was er gesagt hat und so weiter danach, aber es war eben eine Erfahrung. Und dann habe ich wieder 20 Jahre später, mit 60, habe ich die Tochter von Lee Strasberg getroffen und die konnte sich noch genau erinnern und die sagte, Doppelpunkt, Anführungsstrich oben, das war Lee das sagte, Beste. Du warst die beste Julia, die jemals in dem Lee Strasberg Institute of La jemals. Und so, was schreibt die denn?
Ja sie
und
schreibt
officially immer auf der Suche warum? Nach The Truth.
Ja, the I'm looking for the truth. Also zwei Bemerkungen dazu. Sie schreibt auch noch ganz anderswo andere Dinge, nämlich also, dass sie mit Ryan O'Neill mehrere Jahre gefickt hat, wissen wir ja nun alle. Ich glaube, das weiß sie auch noch.
Ja,
Ryan O'Neill, rest in peace. Aber wie sie ihn auf Instagram und Facebook verabschiedet hat, nämlich mit den Worten, we made two movies together and he will always be remembered. Wo ich dann denke, you can't.
Du aber auch,
Andrew. Das ist wie Madonna und die Michael Jackson Special.
Ja, aber es kommt auch,
die Michael Jackson Rede, erinnert ihr euch damals?
Ganz aber kurz zusammen.
Warte mal kurz, meine zweite Sache. Ich muss immer an das Oprah-Special denken, weil du gerade Esoterik gesagt hast.
Mit dem weißen
Mikro. So mit dem Mikro. Ja, aber da gibt es ja diese komplett neben weggeschmissene, kantige Bemerkung, die Oprah macht. Nämlich irgendwie, Barbara fängt immer an, über Esoteric zu sprechen.
Esoteric
and my Esoteric bla. Und dann beugt sich Oprah irgendwann sehr gelassen ans Mikrofon und sagt, I don't think that's how you pronounce that.
Ja, die mochten sie nicht. Also in dem Buch kommt Oprah auch, glaube ich, gar nicht vor. Sie hat ja extra keinen Index gemacht, damit die Leute lesen müssen und nicht nur sich ihre Stelle suchen. Oh. Das ist ja auch schon toll. Im Internet gibt es also jetzt einen Index inzwischen, den Fans gemacht haben.
I love the pettiness.
Und sie hat dann... Jetzt habe ich meinen Punkt leider verloren gerade. Schade,
Esoteric,
ich wollte noch irgendwas Gutes
Esoteric,
sagen.
So irgendwas nicht mit, aus, Oprah kommt nicht vor.
Ja, keine Ahnung.
Oprah kommt nicht vor.
Nee, ach so, Lover, die sie disst. Ja. Also Andrew Agassi kommt nicht gut weg.
Aber warum, was mit dem falsch?
Ja, war wohl selber berühmt.
Ach so.
Nehme ich an. Und hatte wohl eine Unabhängigkeit, die nicht gepasst hat, weil die Männer müssen sich unterordnen. Ja. Ne? Das ist ganz klar. Und wer noch halbwegs gut wegkommt, aber auch nicht so richtig gut weg, ist dieser John Peters. Das war ja ein Friseur, mit dem sie nur gefickt hat, weil der gesagt hat, du hast einen geilen Arsch. Das war die Begrüßung und das fand sie toll.
Naja.
Und dann hatte sie eben so einen Troll an der Backe.
Man had me for less.
Der wurde denn Filmproduzent, hat ihre ganzen Filme produziert, aber sie hat ja
aber die hat ihn auch immer so reingezwungen, ne? Sie Verträge reingezwungen.
Ja, sie hat ihn reingezwungen, genau. Aber sie hat ja die Arbeit gemacht. Also, und das ist jetzt wieder für die Fans das Tolle an dem Buch. Ich kann jetzt Filme als Regisseur, kann ich jetzt Filme machen und ich kann Broadway-Alben aufnehmen.
Ja.
Weil sie für Jentl, würde ich sagen, sind 300 Seiten Jentl. Jedes Bild, jede Kameralinse, jede Kamerafahrt, alles beschreibt sie wirklich genau, wie man welches Licht wo setzt, um welchen Dialog, wie man das und das macht. Das schreibt sie episch. Und das ist für Leute natürlich total uninteressant, die sich dafür nicht interessieren. Ja. Aber für die, die sich interessieren, ist es wirklich interessant, weil du erfährst, wie man sowas macht. Und genauso mit diesem Broadway-Album, also auf 150 Seiten wird beschrieben, welcher Atemzug an welcher Stelle zu welcher Zimbel, die geschlagen werden muss. Und sie hat ja das perfekte Gehör. Leider, die Arme, die hört ja immer sofort, wenn jemand falsch irgendwie haut oder irgendwas falsch macht und so. Und dann muss ja alles nochmal gemacht werden. Und sie ist ja immer für den ersten Take. Und dieses Putting It Together, das kennt ihr vielleicht, das gibt's auch auf YouTube. Da haben sie so mit so einer Handykamera das mitgefilmt, aber eigentlich sollte ja eine Dokumentation gefilmt werden und so.
Es gab keine Handys damals.
Ja, aber mit so einer Wackelkamera, mit so einer Home-Video hat irgendeiner heimlich das mitgefilmt, aber die offizielle Kamera und der Kameramann hat irgendeinen Knopf nicht gedrückt und dann war das nicht. Und dann mussten sie es alles nochmal machen. Und am Ende des Tages hat sie gesagt, nein, I believe in the truth. Und die truth ist in dem ersten Versuch und das ist die wackelige Home-Video.
Ich muss aber auch sagen, also ne, so lustig, wie wir uns jetzt darüber machen, dass sie da so pedantisch ist. Sie war halt damals ne, wirklich die Wegbereiterin, die erste Frau,
ja,
die
ich verstehe das,
das überhaupt gemacht hat und die sich auch gegen so viele Männer beweisen musste, durchsetzen musste und auch biestig sein musste, damit sie überhaupt die Chance bekommt. Und man würde denken, es gehört der Vergangenheit an. Aber ich habe gerade den Renaissance-Film gesehen, den Beyoncé-Film, der begleitend zur Tour rauskam. Und auch da wieder, sie thematisiert das Ganze am Anfang, wo sie sagt, ihr würdet nicht glauben, wie viele Leute mir bei meinem Status und meinem Standing, das ich habe, trotzdem auf wie viele blöde weiße Männer mir noch erklären wollen, dass es Dinge nicht gibt oder dass Dinge nicht funktionieren. Und dann gibt es eine Szene, wo sie mit dem Kameramann dasteht und sie besprechen halt, wie das geframed sein muss und dass sie da ein Fischauge für braucht, das sagt sie. Und dann sagt er, naja, es gibt es aber in der Größe 30, was weiß ich, gibt es das nicht. Und sie hört ihm so zu und legt den Kopf so schief und sagt so, well, I just did my research and they actually exist.
Ja.
So, und dann, ne, also dieses, dass man immer noch für blöd verkauft wird, dass die Leute einem immer noch erzählen wollen, Mäuschen, du hast keine Ahnung, ich bin hier der Checker und
genau,
so.
Genau, die Männer, die Frauen klein halten. Das ist in dem Buch so deutlich, weil sie hat ein Elefantengedächtnis. Jeder Kameramann, der irgendwann mal sagte, das geht nicht, wird aufs Übelste bloßgestellt. Weil,
mit Namen?
Mit Namen und allem. Also sie hat auch keinem das vorgelegt. Done, sie hat das nicht irgendwie Leuten vorgelegt. Und sie macht wirklich die Regisseure rund, die gewagt haben anzuzweifeln, dass sie recht hatte mit der und der Kamerafahrt.
Es ist natürlich DeLulu, aber andererseits, der Erfolg gibt ihr noch wieder recht. Und angesichts der Hürden, die sie hat übersteigen müssen.
Ich finde also, auch. Ich kann Applaus. Das eben, wie gesagt, alles nachvollziehen.
Dann ja, doch und auch sie gehört, sie gehört rein verträgemäßig für Frauen zu den drei Großen. Also Bette Davis, Olivia de Havilland und Barbara sind diejenigen, die bis Mitte der 60er dafür gesorgt haben, dass Frauen Ansagen machen können, wenn sie irgendwas wollen, solange sie sich trauen. Also und jede
gemacht.
Frau, die in den nächsten 30 Jahren irgendwann mal als böse Otze galt, von irgendwie, keine Ahnung, Faye Dunaway bis Rachel McAdams, die dann irgendwann gesagt hat, nee, für das Geld komme ich nicht oder dafür spiele ich nicht. Oder nee, das müssen wir nochmal neu verhandeln und dafür habe ich einen Agenten.
Ja.
Und rufen Sie bitte
ich bin
mal,
jetzt krank.
Rufen Sie mal einen Anwalt an oder irgendwie
sowas. Oder wie Aretha Franklin mit Mariah Carey, da gibt es jetzt auch so einen Ausschnitt aus dem Mariah Carey-Interview, wie Mariah sich erinnert, dass die beiden irgendwie zu Divas Live oder was auftreten mussten. Und Aretha in der Garderobe vorher sagte, no, they are playing with us. We don't do rehearsal. Und Mariah ganz jung so, oh, keine Probe, scheiße und so. Und das war immer, Aretha Franklin wollte ihre Gage immer vorher im Bar in ihre Handtasche kriegen. Und solange die das nicht gekriegt hat, ist sie nicht rausgegangen. Und solche Geschichten, also das ist in dem Buch auch ewig und drei Tage. Also das ist wirklich ein gutes Buch. Man sollte es lesen.
Ja.
Wirklich wahr.
Kann man was lernen?
Man kann was
oder man
lernen.
Kann sich's anhören, man wenn kann man keinen Bock hat,
und
Seiten zu lesen.
Ein weiterer der letzte, was ich für mich annehme, sie sagt, was ich gelernt habe im Leben sind so 3, 4, 7 Punkte, schreibt sie das auf, aber was ich mir gemerkt habe, ist
3, 4,
never assume. Also man darf nie annehmen, es wird schon so werden. Man muss immer selber hin und prüfen. Und
ich
da
finde
ist
ja,
was
man kann
dran.
Das, man kann das Barbara-Buch wirklich nicht hören, weil sie das macht sie einfach nicht gut. Das ist einfach sehr, ich habe
monoton,
es 2 Stunden lang versucht und es funktioniert nicht.
Es ist monoton, ne?
Weil es extrem monoton ist und es dauert ja ohne Scheiß 72 Stunden. Also das ist ja einfach ein bisschen lang. Das, was man im Gegensatz dazu, weil wir darüber, glaube ich, noch nicht gesprochen haben, sehr gut hören kann, ist Michelle Williams liest Britney Spears.
Yes.
Das ist großartig.
Ja, nein, sagen ganz viele Leute, auch große Kritiker. Sie wird ja, glaube ich, jetzt auch oder ist schon für einen Grammy nominiert oder soll nominiert werden. Michelle Williams für die Leistung, weil das anscheinend wirklich doll ist. Also ne, Michelle Williams liest mit der Stimme, mit der Assumed Voice, also sie macht jetzt nicht aber sie hat sich, was den Duktus und die Aussprache und so angeht, schon in Britney reinversetzt, liest sie eben dieses Buch vor und da sind halt auch Stellen drin, wo man denken würde, ach so. Aber das macht sie halt dann, weil sie Michelle Williams ist, eben so toll, dass man das gut lesen kann, hören kann, beziehungsweise und toll findet. Ja.
Da haben wir schon mal 2 Geschenkideen untergebracht.
Doll.
Ja.
Doll. Jetzt hast du gerade von Bette Davis gesprochen, mein Schatz. Ich meine, jetzt hast du schon viel gesprochen, aber
soll ich noch viel weiter sprechen?
Ich würde jetzt,
ist heute
oder?
Sonntag,
das ist doch die Überleitung.
Ja, ja, bitte.
Oder? Verona Poth, Moderationsschule, guten Tag. Weil Tatjana noch nicht so viel gesprochen hat heute, machen wir gleich weiter mit deinem ersten Film.
Wir können
Film,
noch kurz erwähnen, dass ihr beide ja von mir Geschenke bekommen habt, die ich kurz erwähnen möchte. Nämlich Barbie hat Carrie bekommen in einer Bubblehead-Version. Und Tatjana hat eins meiner Lieblingsbücher bekommen, falls jemand Englisch liest. Do Tell von Lindsay Lynch. Eine großartige, sehr schmierige, wunderbar geschriebene, sehr unterhaltsame Geschichte über das Hollywood der 30er und 40er Jahre.
Ich lieb's.
Es ist super
skandalös. Ist das Hollywood Babylon?
Nee, es ist besser geschrieben als Hollywood Babylon und es ist halt ein Roman und es hat eine weibliche Hauptfigur, die eine Klatschkolumnistin ist und so ein bisschen an...
It's very Jacqueline Suzanne.
Ja, es ist so ein bisschen so in die Richtung, aber also es ist viel besser als Valley of the Dolls. Yeah. Aber es hat den befriedigendsten Schluss des gesamten Lesejahres für mich. Ich verrate das jetzt auch nicht.
Ich werde in meiner Gefangenschaft als sudanesische Sexsklavin lesen.
Und das ist wirklich schön. Also das kann ich sehr empfehlen.
So,
ich war gerade bei Jacqueline Suzanne, ich habe gerade absurderweise
zu erläutern, wer Jacqueline Suzanne ist die Autorin von Valley of the Dolls.
Yes. Und ich habe gerade, bin über was gestolpert, wo ich dachte, huch, das wusste ich gar nicht. Es gibt ja, also wir alle kennen Valley of the Dolls und dann gibt es...
Nein, Judy hat den Hosenanzug nicht geklaut.
Das Buch und auch einen Film dazu, Scandalous Me, The Jacqueline Suzanne Story.
Kennt ihr den nicht?
Before she wrote Valley of the Dolls, Jacqueline Suzanne lived it. Mit Michelle Lee. Ich habe den noch nie gesehen. Ich bin gestern auf Instagram drüber gestolpert, habe es sofort gespeichert und bin sehr aufgeregt, weil ich das auf jeden Fall gucken muss.
Der ist gut, ich habe ihn schon gesehen, der ist gut.
Aber Camp gut oder richtig gut?
Camp gut.
Okay, Camp
gut ist ja eh besser. Also ich liebe ja Jacqueline Suzanne schon deswegen, weil ihr erstes Buch vor Valley of the Dolls war ja eigentlich so ein komplett durchgeknalltes Buch. Ihr allererstes Buch war über ihren Hund. So, sie hat ein langes Buch über ihren Hund geschrieben, das auch ein großer Erfolg war. Und danach hat sie Valley of the Dolls geschrieben, was für 10 Jahre das meistverkaufte Buch in Amerika nach der Bibel war.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja.
So, Bette Davis, Leute, ihr wisst ja, ich leere Gesichter, wenn ich den Namen Bette Davis bei unter 40-Jährigen ausspreche inzwischen. Da müssen wir uns alle dran gewöhnen, das ist halt sehr traurig. Selber schuld. Ein seltenes Beispiel von einem Bette Davis-Film, in dem sie underplays, also wie heißt das, indem sie sich zurücknimmt zugunsten von anderen. Ist der Film Die unteren 10.000. Den habe ich eigentlich als Weihnachtsfilm rausgekramt, weil ich dachte, der spielt Weihnachten, spielt er gar nicht. Aber es ist trotzdem ein ganz tolles Märchen zu Weihnachten.
Und wir haben den auch immer Weihnachten geschaut. Also nicht immer, aber
es
häufig.
Ist ein Weihnachtsfilm eigentlich. Absolut. Gefühlt. Der ist von 1961, immerhin schon mal in Farbe. Was die interessiert, die denken, dass ab 1999 alles schwarz-weiß war. Nein. 131 Minuten lang, kurz, kann man überlegen, wie man will. Und von Frank Capra, der letzte Film von Frank Capra, das war einer der ganz großen Regisseure in den frühen Jahren in Hollywood. Ihr kennt bestimmt diesen, jetzt aber wirklich Weihnachtsfilm, Ist das Leben nicht schön? Schwarz-Weiß, James Stewart.
Ist Miracle on 47th Street nicht auch von ihm?
Ja, der hat viele gute Filme gemacht. Also, und dieses ist also ein Märchen. Die Handlung ist im Prinzip eine Aschenputtelhandlung, eine alte Bettlerin aus New York, die Äpfel verkauft, um Geld für ihre Tochter, die sie als junges Baby nach Europa verschiffen ließ, zu schicken und von der die Tochter, die inzwischen im heiratsfähigen Alter ist, denkt, dass sie eine reiche New Yorker Society Lady ist, weil Apfel Annie es immer so dreht, dass die in so einem teuren Hotel das Briefpapier klaut und der Portier ihre Briefe da postlagert. Sie verkauft also deswegen ihre Äpfel und ist beliebt bei allen Bettlern auf dem Broadway, so nach dem Motto. Und es gibt einen Mafia.
Den sie auch mal Fettkohle abzwackt.
Ja, den zwackt sie es ab, aber die zahlen sie ihm gerne, weil die wissen, dass das an die Tochter geht.
Ja.
Und Äpfel Annie hat immer ihre Ginflasche am Mund und ist auch ungeschminkt und so. Ne? Also sie zahlt Mut zur...
Ja, aber auch breit und fies. Also
Mut zur Hässlichkeit hatte sie ja immer.
Bitte. Ja.
Und es gibt einen guten Mafia-Boss, also das ist ja immer böse Mafia, gute Mafia, dieser ist also der Gute, der wird gespielt von Glenn Ford, ein B-Schauspieler, muss man sagen, der spielt die Hauptrolle.
The Dude
und Dude, und der hat die Tradition, dass er vor jedem Deal einen Apfel von ihr kaufen muss, weil er glaubt, das bringt ihm Glück. So, lange Rede, kurzer Sinn. Die Tochter schreibt, ich komme mit meinem gräflichen französischen, spanischen Verlobten zurück und ich will ihn dir vorstellen. Mutter gerät in Panik und bringt Mafia-Dude dazu, sie aufzumöbeln, sie in ein Apartment zu stecken als reiche Society-Frau. Und diese Metamorphose von der alten, stinkenden, ginsaufenden Äpfel-Annie zu der sehr distinguiert, schicken, älteren Dame am Gehstock in sehr teuren Kleidern. Das ist schon das erste Highlight des Filmes. Das ist sehr lustig gemacht. Es ist ein bisschen schwulenfeindlich, weil der Mann, der einzige Mann, der mit dabei ist.
It's not schwulenfeindlich. Ja. Ich finde, für die Zeit war das schön eingebaut.
Ja, aber es ist schön eingebaut, aber es ist ja schon so, die ganzen Frauen mit den ganzen Pelzmänteln und Make-up gehen also in einen Raum und er geht eben mit und der Mafiamann sagt, der Mann darf aber nicht mit da rein, weil sie ja nackt ist.
Ja.
Und eine dreht sich um, believe me, honey, he is allowed, ja. He is. Aber und dreht sich die Tucker auch noch so um und sagt,
aber das honey, war
Representation,
das war ja
Representation, Representation.
Ja.
Und der ist ja auch kein schlimmer Charakter.
Nein, ist überhaupt nicht.
Also worüber ich so lachen musste, ich habe das jetzt zum ersten Mal seit Kindertagen wieder gesehen. Ich habe mir gestern nochmal angeschaut, den gibt es übrigens auf YouTube in ganzer Länge, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Englisch ist die Qualität besser. Dass das 1:1 Miss Undercover ist eigentlich, ne? Die Szene, wo Michael Caine mit Sandra Bullock verschwindet und diesem riesengroßen Team.
Die
und dann kommen sie alle total geschafft wieder raus und dann hat sie ihren Auftritt.
It's very it's 1-1, that.
Und I live for those kind of scenes, diese Makeover-Szenen.
Finde ich auch
liebe
gut.
Sie.
Wie
liebe,
die da alle rauskommen, völlig fertig.
Völlig fertig.
Und dann kommt sie und dann ist die Nussknacker Sweet als Hintergrundmusik. Das ist schon so süß gemacht.
Ja.
So, und dann geht natürlich alles schief. Im Prinzip, die Tochter kommt mit ihrem spanischen Verlobten und dessen Vater und dann machen sie natürlich diese Fake-Nummer. Apfel-Andy braucht natürlich einen Mann, dann nehmen sie irgendwie so besoffenen Ex-Richter, der Berufsbillardspieler-Fälscher ist und der hat aber immer so ein paar lateinische Zitate auf Lager und kann dann sozusagen als Ehemann durchgehen und der freundet sich dann mit dem Butler. Was ich sagen will ist, die Nebenrollen in diesem Film sind so sensationell besetzt, dass ich folgende Theorie habe. Bette Davis war ein Ego-Monster vor dem Herrn. Ja. Warum nimmt die sich so zurück? Ich glaube, einmal, weil der Regisseur ein sehr guter war und dann, weil sie wirklich gemerkt hat, dass die Nebenrollen so gut besetzt sind, dass die Licht brauchen zum Strahlen. Da war sie, glaube ich, echt großzügig, weil der Butler alleine, den Namen habe ich mir extra rausgegeben, Edward Everett Horton. Nie gehört, aber jeder kennt den. Der hat in so vielen Filmen mitgespielt. Der ist so gut in diesem Film. Ist auch ein Schwuler natürlich. Ne, dieser Arm um den Richter und so. Und Anne Margaret in ihrer ersten Rolle als Tochter.
Die man kaum, also man erkennt sie, weil sie halt so schön ist. Sie singt
und
ja
durch
auch
die
total schön.
Haare.
Ja, aber man würde
aber
ja
man
gar
das
nicht,
Gesicht nicht mehr.
Man bringt das mit dem Image von Anne Margaret, was sie dann danach hatte, die immer tanzende, juchzende
gar nicht.
Keule. Mhm. Bringt es gar nicht in Verbindung, aber es ist musst zweimal hingucken und dann bist du so, oh, it's Margaret.
Und der Assistent Peter Falk, das ist der mit dem Glasauge Columbo.
Der spielt aber auch Columbo eigentlich.
So gut, aber es spielt so witzig und so gut. Also die Nebenrollen sind sensationell. Dadurch ist der ganze Film Vergnügen. Scheiß auf die Story.
Absolut.
Man kann es gucken.
Man kann noch mal was sagen zu der häuslichen Gewalt, die da noch so normal gezeigt wird, ne? Dass er und seine Frau, also dass er auf seine Frau losgeht, körperlich, weil die sich trennen will. Und dann prügeln
stimmt,
die
guck,
sich halt
das ist dir aufgefallen, das ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja, wundert mich jetzt nicht.
Ja.
Die woke, böse woke Barbie. Ne, das, also das
die
ist schon
böse woke Barbie.
Ja.
Nein, das stimmt.
Das ist ein Moment, wo ich ganz schön geschluckt habe, wo ich dachte, okay, das würde heute so nicht mehr gehen und auch aus guten Gründen.
Ja.
Sie ist da trotzdem nicht wirklich das Opfer, ne? Sie schlägt genauso zurück und also es hat keiner von beiden am Ende ein blaues Auge.
Genau.
Aber ja, es ist eine körperliche Auseinandersetzung, die damals irgendwie
wurde so mitgefilmt. Ja, genau.
Und dass das Ende keinen Sinn macht, müssen wir alle nicht drüber reden.
Ja, das ist wurscht. Es ist ein Happy End, es ist ein Märchen.
Ja.
Und man kann es wirklich sich schön angucken. Also es ist ein Film zu Weihnachten, der. Ich finde immer diese, dass die Jüngeren sagen, nee, so einen alten Film gucke ich nicht. Wie
so
doof,
blöd.
Wie dumm.
So blöd.
Ihr verpasst das Beste, Leute, wirklich. Ja. Also Fast and Furious könnt ihr ja gerne gucken, aber zwischendurch
warum?
Auch nochmal bitte sowas.
Bum Bum
Seid
Bruno
einfach,
könnt ihr gerne gucken.
Ja, Bum Bum Bruno, genau. Das ist ein
perfekter. Bum Bum, Bum Bum Bruno.
Ben
wir
Becker.
Müssen ihn noch
als
komplett,
Homophober.
Wir müssen es noch komplett schauen. Ich habe schlimmste Sachen
ich auch,
gehört.
Schlimmstes.
Nur Schlimmstes. Wir werden ihn nochmal besprechen, wenn wir ihn dann fertig geguckt haben. Ganz geschaut.
Ja,
also
wir
die Serie
ihn hier nicht
geschaut haben. Aber ja, it's gonna take a while.
Und dieser Spagat zwischen Bum Bum Bruno und Bette Davis, den bitten wir euch zu gehen, weil damit ihr mal
das
seht, was es noch alles gab.
Genau. No, aber seriously, ich finde, ich suche ja immer nach so Feel-Good-Sachen, die man wirklich schauen kann, die einen so ein bisschen
dazu.
In den Arm nehmen und einem auch vorgaukeln, dass alles irgendwie besser wird. Ich kann doofe Märchenfilme, ist nicht so meins, aber sowas, ich habe das gestern sehr, sehr gerne nochmal geschaut und musste dann zwischendrin auch bittere Tränen weinen kurz und habe mich ein bisschen geschämt.
Ja, ich
aber
auch
es
so
ist einfach wirklich schön ja, zu gucken. Und es ist genau das, was man um diese Jahreszeit schauen
ganz
möchte.
Genau, ganz so,
wer das,
genau.
Wer noch mehr klassische Filme braucht, weil er einen längeren Abend veranstalten will, Das Wunder in der 34. Straße ist sehr schön. Und It's a Wonderful Life ist auch von Herrn Capra, ist auch sehr ja. schön.
Kann man der kommt auch in Gremlins vor, ein weiterer Weihnachtsfilm, den ich aber auch schon besprochen hatte, glaube
ja,
ich.
Ja, den gibt's. Ja. Das ist ja nun der Klassiker. Ja. In Amerika kennt ihn jeder, hier kennt ihn keiner mehr. Aber es ist
It's a Wonderful Life, ja. Ist in Amerika, glaube ich, sehr der berühmt. Weihnachtsfilm.
Ja, ist der Weihnachtsfilm. Ja.
So, weil wir gerade bei dummen Märchen sind, ich mach mal mit meinem Film weiter. Also ich habe länger sortiert und irgendwie wollte eigentlich auch wieder einen Chanukka-Film machen, so wie ich im letzten Jahr Call Me By Your Name gemacht habe. Wer einen wunderbaren Chanukka-Film sehen will an Weihnachten, kann Fable der Mauswanderer gucken. Der ist ganz süß. Den kann man auch mit 3- oder 4-Jährigen gucken. Ist auch jede Menge unterschwellig jüdische Kultur drin, wer sich dafür interessiert. Aber ich habe mich dann letzten Endes dafür entschieden, eine Generalkritik über queere Weihnachtsfilme an einem Beispiel aufzuhängen. Dieses Beispiel heißt Single All the Way.
Das ist jetzt nicht dein Ernst,
Paul.
Nein, es geht ja schlicht darum, irgendwie.
Alter.
Aber das Schlimme ist, wir haben ihn alle gesehen.
Wir haben ihn alle gesehen. Ich habe ihn gestern auch zum zweiten Mal gesehen. Oh Gott, und saß wieder davor und dachte, are you fucking kidding me? also die Geschichte ist
sehr eine Schande für die Zunft.
Ich weiß nicht, ob es eine Schande für die Zunft ist. Der Weihnachtsfilm an sich ist ja nun nicht als qualitätvolle Unterhaltung berühmt. Die Geschichte ist sehr einfach erzählt. Die Hauptfigur ist Peter. Peter ist ein Werbemanager, der Instagram-Accounts für eine Rasurmarke managt in den letzten Monaten und zusammen mit seinem besten Freund Nick in einer Wohnung wohnt, in der es viele Pflanzen gibt, denen Peter auch alle Namen gegeben hat und mit denen er immer spricht. Er wird dann von einer Sukkulente angefallen und beschimpft sie dann.
Ich habe vergessen. So Leute, und jetzt schreibt uns, wer weiß, wer Audrey ist, kriegt von uns ein Plätzchen.
Yes. So, jedenfalls, Peter will dann eigentlich zu einer komplett Social Climber Weihnachtsparty mit seinem aktuellen Freund gehen, den er seit 3 Monaten kennt und der aber Chirurg ist und im Krankenhaus arbeitet und da erst später hinkommen kann. Deswegen muss Nick mit zu dieser Weihnachtsfeier. Diese Weihnachtsfeier ist die Weihnachtsversion von Get Out in Schwul. Also es sind lauter so furchtbare, weiße, komplett nervende Tucken, die irgendwie alle zu viel Kohle haben und keinerlei Bewusstsein. Jedenfalls, da laufen sie da rum und dann taucht dieser Arzt da auch auf und es geht die ganze Zeit nur darum, dass alle diesen Freund kennenlernen wollen, den Peter jetzt hat. Der taucht dann da auch und ist nett und unterhält sich auch mit Peter über Pflanzen und sie haben beide ungefähr den IQ einer Wassermelone und jedenfalls Nick steht die ganze Zeit freundlich lächelnd daneben und findet das alles irgendwie nur so halb amüsant. Jedenfalls Nick arbeitet bei so einem Dienst, wo er immer für andere Leute handwerkliche Tätigkeiten erledigt und das immer
was
so.
Was Schwule ja schon geil finden.
Aber der ist so.
Es ist aber auch gleich gecodet, ne? Das ist der Gute.
Das ist der Gute, ist sofort gecodet. Ja. Jedenfalls hängt Nick dann irgendwann an einem nächsten Tag Lichter auf den Dächern einer amerikanischen Familie auf und dann kommt der Ehemann nach Hause dieser amerikanischen Familie und der Ehemann ist der eben auf der Weihnachtsfeier aufgetauchte Freund. So, daraufhin gibt es einen hysterischen Anruf, er wäre belogen worden, so. Und der eigentliche Plan, nämlich, dass Peter zum ersten Mal mit einem Freund, der Mann ist Anfang 40, zu seiner Familie zu Weihnachten fährt und endlich einen festen Geschlechtsgenossen hat, den er seiner Familie präsentieren kann, ist damit hinfällig. Deswegen wird Nick gezwungen, von jetzt auf gleich überfallartig damit hinzufahren. Und der kann das auch, weil er ein sehr erfolgreiches Kinderbuch über seinen Hund geschrieben hat. Den er aber natürlich über die Weihnachtsfeier im Hundehotel abgibt. Anyway, wie Barbie jetzt sagen würde, die beiden fahren dahin in ein kleines Dorf in New Hampshire und Mama, die von Kathy Najimy gespielt wird, die alle aus Hokus Pokus oder Sister Act kennen werden.
Aber ganz dünn.
Die jetzt ganz dünn ist.
Der hat ihren Humor so ein bisschen noch abgenommen.
Ja, ja. Sehr, und
lustig
sehr,
und dick, fand ich auch weird.
Jedenfalls, so das, was dann passiert, ist, dass eine relativ große heterosexuelle Familie, also insgesamt sind es 8 Leute, sich eine Woche lang, so normale Menschen haben ja auch um die Weihnachtszeit total viel Zeit dafür, eine Woche lang irgendwo anders hinzufahren und sich da um nichts weiter zu kümmern. Die versammeln sich alle im Haus der Eltern. Schwestern,
auch eine Woche weg.
Schwestern, also Brüder, ja, jede Menge Nichten und Neffen.
Wir sind busy.
Jede Menge Nichten und Neffen. Mama hat ein Blind Date mit ihrem Fitnesstrainer für ihren Sohn engagiert. So und das passiert dann auch. Dieser Fitnesstrainer wird von Luke McFarlane gespielt.
Der einzige so, Hingucker in dem ganzen
Film. Ist das der aus Bros?
Ja. Das ist der aus Bros.
Of course.
Was ich nicht wusste, was mir bei der Recherche aufgefallen ist, das muss ich jetzt kurz vorlesen, weil mir das sonst kein Mensch glaubt. Luke McFarlane ist der,
warte, ich hole noch eine Flasche. Red weiter.
Ich brauche mehr Alkohol.
Ist der König des amerikanischen Weihnachtsfilms.
Ja, das glaube ich. Hallmark.
Ich lese jetzt nur mal die Titel aus den letzten 3 Jahren vor. Da gab es neben Single All the Way
auch... Du musst reinsprechen ins Mikro.
Da gab es neben Single All the Way auch Das Weihnachtsschloss, Christmas in My Heart, Ein Leuchtturm zum Verlieben, A Magical Christmas Village und... der aktuelle Streich heißt Catch Me If You Claws. Das sind alle Weihnachtsfilme, in denen Luke...
Der war doch früher bei Brothers and Sisters, oder
genau,
wo kam
der
her?
Genau, der war früher bei Brothers
da and Sisters. Da hat er noch richtig gute Sachen gemacht. Jetzt ist das ein für Geld macht er jeden
das
Scheiß.
Das weiß ich nicht genau. Luke McFarlane ist halt Kanadier und hat inzwischen auch ein Kind mit seinem Freund. Der muss halt auch Geld verdienen. Anyway.
Ja, aber ich bitte dich, da würde ich mich eher prostituieren, wenn ich so aussehen würde.
Ich weiß nicht, ob der Schritt zur Prostitution da so weit ist. jedenfalls, irgendwann taucht dann auch noch die wilde, verrückte Tante in dem Weihnachtszimmer auf, gespielt natürlich von Jennifer Coolidge. Jedenfalls.
The gays just love me.
Genau, the gays just love me. Und die ist eigentlich dafür verantwortlich, das kirchliche Weihnachtskrippenspiel auf die Beine zu stellen. Wobei sie sich natürlich dann von den beiden Gays wahnsinnig helfen lassen muss. Also Nick ist dann fantastisch und baut die Bühnenbilder.
Die haben ja so ein Händchen, habe ich
Peter,
gehört. Ne,
und Peter weiß genau, wie das alles gehen muss. insgesamt, also.
So, nun lassen ihn uns zerstören.
Genau, ich habe in der Vorbereitung ja schon gesagt, irgendwie eine der wenigen Entschuldigungen für Homosexualität, die ich in meinem Leben kenne, ist, dass wir einen besseren Geschmack haben als
hast
hetero.
Warst du mal auf Dates, auf Big Dates?
Nein,
weißt du, was für Wohnungen ich schon war?
Ja. Was künstlerische Produkte
auch
anbelangt.
Das, ja, auch so, das.
Mir werden manchmal Fotos oder Zeichnungen geschickt
that's
von Menschen.
My kind of delusion.
Theaterinszenierung.
So, that's how I justify sucking cock.
Ich sag nur Adelszabel.
Just for the taste of it.
Und es ist so das hier ist genauso wie die lesbische Variante davon, über die wir jetzt nicht reden. Mit
die ohne Farbe und ohne Talent, oder wie?
Nee, Film?
Wie heißt das mit Kristen? Mit
Nicole?
Genau, Kristen Stewart und Frau McKenzie, das ist die lesbische Variante, die gibt es auch, die heißt auch irgendwie, keine Ahnung, könnt ihr alle nachgucken, ist mir auch egal.
Okay, da geht's um Holzfäller,
die ist jedenfalls genauso bescheuert. Und das, was mich an dem Film am meisten gestört hat, ist Nick ist eine POC-Tokenrolle, was man ja immer sehr leicht daran merkt, also wenn jemand nur POC besetzt worden ist, damit da irgendeine POC-Person auftaucht. Wenn man diese Figur mit einem weißen Menschen besetzen könnte, ohne dass sich daran irgendwas ändern würde, ist es eine Tokenrolle. Und das ist hier ganz extrem so.
Ja, das ist so billig vorhersehbar.
Und also diese Person, der hat außer, dass er wahnsinnig...
Aber ist das so? Muss jede schwarz besetzte Rolle auch automatisch irgendwie...
Na, ich möchte jedenfalls, dass Menschen eine eigene Identität haben und die hat diese Figur überhaupt nicht.
Well, he's gay.
Well, that's not an
idea. Ja, aber dann ist es eine sexuelle Fetischisierung. So, also das würde ich auch sagen.
Und, okay. Und ja. Er darf auch immer an der richtigen Stelle das Hemd aussehen und cute aussehen und so. Also it's not nice. dann, es ist halt die
ganze... Da fällt mir was ein.
So, es ist, diese ganze Produktion ist... beabsichtigter Camp, was nicht funktioniert, weil das einfach
geht ja nie.
Weil das,
nee, ich weiß es noch.
Weil das nicht funktioniert, dass Sachen absichtlich schlecht und damit komisch sind. dieser ganze Film lässt sich mit einem Schild, weil natürlich die von Cathy Najimy gespielte Mutter heißt Carol mit Vornamen, muss aber die gesamte Weihnachtssaison über immer Christmas Carol genannt werden. Und verschenkt immer an alle selbst produzierte Sinnsprüche auf so Holzschildern, die auch das gesamte Haus
das ziehen. Wandtattoo.
Das gesamte.
Das ist wie Katzenvideo auf WhatsApp weiterschicken heutzutage.
Ja, ja. Und diese Schilder ziehen das gesamte Haus. Das einzige Schild, das ich sehr sinnig fand, weil es diesen gesamten Film zusammenfasst, ist
Fuck the pain away?
Nein. Relax, we're all crazy, it's not a competition. Und so ist dieser gesamte Film. Also du sitzt davor und denkst, das ist total bekloppt und hat auch mit Homosexualität nichts zu tun. Das Happy End ist so an den Haaren herbeigezogen, dass man es nur scheiße finden kann. Und das ist genau die Art von Weihnachtsfilm, die ich nicht aushalte.
Ja, wollte ich gerade sagen,
es ist ja ein Genre. Formel von gestresster Stadtmensch fährt aufs Land zur Familie zu Weihnachten und lernt da dann die wahre Bedeutung von Liebe kennen.
Ja, genau.
Das ist doch
so hanebüchen
und blöd. Das sind wie diese 380.000 Horrorfilme, die pro Jahr released werden, wo das Haus böse ist oder das Kind böse ist. Lasst euch doch was Neues einfallen.
Ja.
Das ist so nervig. Neulich hat jemand auf Instagram was geteilt, wo ich kichern musste, dass er gerne einen Film sehen würde, der das quasi in Reverse zeigt. Also die Gegenversion davon. Das ist so ein Mensch, der auf dem Land lebt und an die Liebe glaubt und an Weihnachten und so zu Weihnachten zu seinem zynischen, überarbeiteten besten Freund in die Stadt fährt und dann lernt, ach so, das ist übrigens alles scheiße, an was ich da geglaubt habe. Und ich bin ab sofort auch so.
Das ist tolle Idee. Das wäre mal lustig.
Ja.
Also diese ganze Formel dieser Hochglanzfilme mit diesen ganzen schwulen Inhalten, die jetzt überall gelauncht werden und wo dieser hübsche Luke McFarlane leider Gottes in jedem mitspielt.
Dafür haben wir nicht alles gekämpft. Dreck.
Dafür haben wir wirklich nicht gekämpft.
Und
das ist auch nur für die Heteros gemacht, glaube ich. Also jeder ehrbare Schwule kotzt doch im Strahl nach 30 Sekunden.
Ich kenne so viele Homos, die sowas total gut finden.
Das ist nicht dein Ernst.
Doch, also ich kenne auch homosexuelle Menschen, die glauben, dass The Holiday mit Cameron Diaz und Kate Winslet und Jude Law
und der ist toll. Bla,
ja, dass das ein guter Film ist.
Ja.
Und das, wer sich mal eine große Freude machen will, weil der ultimative Weihnachtsfilm ist natürlich Love Actually eigentlich.
Aber der ist auch gecancelt aus Gründen.
Ich keine Ahnung, ob der gecancelt ist. Jedenfalls, es gibt auf YouTube eine aus dem Hauptfilm rausgeschnittene. Es gab in dem Originalskript von Curtis Hanson zu Love Actually nämlich ein lesbisches Paar. Und das das haben sie auch gefilmt. Eine davon war Frau de la Tour. Das haben sie, war wirklich sehr schön. Diese fehlenden Szenen kann man auf YouTube alle finden. Macht den Film nochmal besser. Ich wünschte, sie würden sie da wieder reintun.
Aber irgendeine von diesen vielen Geschichten ist heutzutage nicht mehr appropriate und deswegen ist der Film im Prinzip sehr unter Kritik inzwischen. Also da muss man irgendwie aufpassen. Ich weiß aber nicht mehr welche. Ich weiß nicht mehr so im Kopf.
Es gibt ja auch Ausschläger aus diesem Genre. Ich weiß nicht, kennt ihr Just Friends? Kennt ihr den mit Ryan Reynolds und Anna Faris? Ja. Den habe ich zum Beispiel gefeiert wie Sau, weil der halt super lustig ist. Ich meine, der folgt quasi derselben Formel, aber das ist ja satirischer irgendwie. Ne?
Ja, wie alles mit Anna Faris.
Also. Ja, weil Ryan Reynolds witzig ist und Anna Faris halt wahnsinnig lustig ist, halt so eine Britney Spears Parodie. Und also den kann man gut gucken irgendwie in diesem ganzen Blödsinn drin. Aber an sich ist die Formel halt echt für die Füße.
Und das Schlimmste ist, wir können es noch steigern, aber das machen wir erst nächstes Mal. Divas Christmas. Wir sagen gar nichts. Aber, weißt du, Barbie, nur unter uns beiden jetzt, wir reden jetzt nur wir beide, weil wir den schon gesehen haben. Dass der einzig gut aussehende junge Mann in dem ganzen Film, spielt ja nur einer mit, dass der nach 30 Sekunden oben ohne nur in Unterhose die ganze Zeit auftreten muss, das ist so eine Frechheit, dass die wirklich wissen, diesen Film gucken nur alte Homosexuelle und dafür brauchen wir ein Eye Candy.
Who else would watch this?
Ja, aber dass Marketing das erlaubt heutzutage noch, dass das so gemacht wird, ist doch eigentlich
Sprechen jetzt doch über den Film, weil wir können ihn in keiner anderen Folge mehr besprechen, weil es ist ein Weihnachtsfilm am Ende des Tages. Das ist ja so hanebüchener Unsinn.
Erklärt doch erstmal, was
Schlimmste.
Wir haben es in der letzten Folge schon angesprochen.
Wir haben so gefeiert und gehofft,
Divas Christmas oder so heißt der.
Ladies of the 80s, A Divas Christmas.
So.
Ja.
Und also,
die Besetzung ist
sehr dünne Story ist, dass,
es gibt keine Story. Erzähl sie nicht.
Wracks aus der Entertainment-Branche, Prostituierte, irgendwie.
Alte Seriendarsteller.
Alte Serien. Genau. Werden da halt nochmal irgendwie vom Ladenhof gelassen und werden
Live-Talk
da nebeneinander gesetzt, ja, um da dann irgendwie mit einem sehr dünnen Buch zu versuchen, Camp zu produzieren, ja, wie du schon gesagt hast. Camp vorsätzlich produzieren geht nicht. Also Morgan Fairchild, ja, wie hatte ich in der letzten Folge schon gesagt, sieht aus wie ein Kastenknete mit Haaren drauf.
Deswegen so spielt sie auch die Mutter, obwohl sie die biologisch jüngste von allen ist.
Und also nicht, wo ich halt denke, also es ist nicht ein Moment in diesem Film, ich habe ihn irgendwann ausgemacht, weil I couldn't, nicht eine Szene von dem, was ich geschaut habe, hatte irgendeine Art von Humor, war nichts, irgendwie lustig oder hatte das eine Camp-Energie oder
lieblos,
wo man sich gedacht hat, ach, deswegen haben sie so viel Geld ausgegeben. Ja. Nicht ein Moment.
Nicht
du
ein
guckst es die ganze Zeit und wartest Moment drauf und denkst dir, es muss doch jetzt gleich mal.
Und wenn sie Witze gemacht haben, sind sie auch verpufft.
Total.
Es ist nichts in diesem in dieser Geschichte, das es rechtfertigt, dafür einen Meter Film zu verschwenden.
Nee.
Und ich weiß noch, im Frühjahr war die Werbekampagne damals noch mit Joan Collins,
yes,
und ich bin ausgelaufen. Inzwischen wurde sie ersetzt wegen zu hoher Gagenforderungen durch Nicole
Shetty
irgendwie. Wie heißt sie? Sherry?
Nicolette Sheridan.
Und zu Ellen und wer da alles mitmacht. Man freut sich ja, die alle nochmal zusammen zu sehen. Man will doch einen Film haben, wo man diese Frauen nochmal einmal ein richtiges schönes Forum bietet. Und was machen die? Die machen gar nichts daraus. Gar nichts. Die Geschichte ist 0,00. Es sind keine Witze. Es ist nichts Originelles. Und dann setzen sie den Schwulen, also den heterosexuellen Hübschen, nackt dahin, damit die Schwulen dranbleiben. Also das, also so eine Freche.
Das Geilste an dem Film ist die Tatsache, dass, wie heißt die, Donna Mills?
Dass die noch gut aussieht.
Dass die mit 80,
ja, die sieht so gut aus.
Die älteste von allen sieht am besten
die
aus.
Sieht die
ist am besten gemacht. Die ist gelüftet, bis hinter die Backenzähne,
aber gut,
das sieht mega aus, wirklich.
Die hat tolle Augen.
Und die Augen funktionieren immer noch.
Ja.
Also wer Devin Green nicht kennt, dem sei das jetzt nochmal ins Herz gelegt. Devin Green, eine großartige Comedian aus Amerika, die berühmt geworden ist damit, dass sie Voice-Overs gemacht hat zu Welcome to My Home von, das waren so Home-Movies, die 80er-Jahres-Soapstars damals gemacht haben, um die Leute an sich zu binden. Das eine ist von Donna Mills, die so Schminktutorials damals tatsächlich ernsthaft gemacht hat. Und das andere ist Brenda Dixon. Und die hat sie halt zusammengeschnitten und dann Voice-Overs gemacht. Und das ist das hysterisch Lustigste, was ich kenne.
Und das ist, packt man die Show
Jinx Monsoon zitiert die, das Lustige ist, Brenda Dixon hat immer geklagt. Und dann sind die Sachen immer wieder gelöscht worden von YouTube. Und deswegen findet man die jetzt nur noch unter Brenda Dixon. Also, Brenda Dixon, so rum. Also ja, es ist absurd, aber ich packe die in die Show Notes und die sind einfach wahnsinnig lustig. John Collins kommt auch ganz oft drin vor. Und die sind einfach hysterisch. Wenn man das weiß, dann schaut man diesen Film und denkt sich, ach Gott, da ist sie, ja, sie gibt's noch. Und das ist toll, die sieht immer noch so aus wie damals.
Sieht
also sie sieht wirklich aus wie in den 80ern. Drei Falten mehr, sonst nichts. Doll.
Ja.
Aber ja, alle anderen schlimm. Und auch Nicolette Sheridan, also selbst wenn man das mit Housewives gemacht hat und so, aber nee.
Nee, und auch zu Ellen, ich sag ja, inzwischen sind die Zähne noch länger geworden und der Mund kleiner. Die kann gar nicht mehr sprechen, die spuckt da vor sich hin. Und hat so eine unoriginelle Rolle so nachgemacht von Shelley MacLaine aus These Old Broads. Der war schon
der
schlecht.
Ist toll, aber
nein,
der ist toll.
Der
aber
ist
der
nicht.
Ist Cap.
Ja.
Weil der
aber der ist Cap, aber da wussten die Mädels auch, was sie tun.
Ja, ja, aber das Buch war auch schlecht.
Ja, aber der Regie, also du, bei These Old Broads, die einzige
besser.
Regieanweisung war ja, make it bigger.
Ja.
So.
John Collins macht kurz einen Spagat.
Ja.
Because she can.
Ja, du. Was Taylor Rennick heutzutage
in Talkshows auch. Das ist alles toll.
Ja.
These Old Broads ist toll. So.
Naja, also, ja, aber immer noch sehr enttäuschend für das, was es hätte werden können. Ja,
total schlimmer Trash, aber toll
anzutun. Ja, toller Trash.
Toller
Camp.
Guckt man gerne.
So, Barbie?
Ja, jetzt haben wir uns total heiß geredet und jetzt komme ich mit sowas, was
gar
überhaupt
nicht, darüber
nicht
reden.
Camp ist.
Jetzt werden wir mal
und
endlich
nichts damit
ernsthaft
zu tun hat. Ich rede von einem Buch, was...
Wie ein Buch.
Ja, ich rede von einem Buch.
Das müssen wir lesen.
Nee, es gibt, also
kleine schwarz-weiße Buchstaben machen die heute nicht mehr.
Zu finden. Aber ja, darüber spreche ich. Und zwar habe ich...
Denk an deinen Glaser, der hier war und gefragt hat, ob du die Bücher alle gelesen hast.
Fliesenleger war das. Das war in der vorletzten Wohnung. Ja, habe ich die Bücher selber gelesen.
Der dachte, das wäre eine Fototapete.
An dieser Stelle nochmal, hi, war eine schöne Nacht, aber ja. Bitte frag mich das nicht nochmal.
Hast du mit deinem Fliesenleger geschlafen?
Also es war
nicht mein Fliesenleger.
Das war nicht mein Fliesenleger, es war ein Fliesenleger.
Einer von vielen Fliesenlegern, mit denen du hier in der Wohnung geschlafen hast?
Der hat nicht meine Fliesen gelegt, der hat andere
Dinge getan. Der hat was anderes verlegt, nämlich ein Rohr.
Nicht
genau,
dein Ernst.
Aber ja, nicht, ja, er hat keine Fliesen gelegt.
Oh, ein Glück bin ich so diskret und erzähle jetzt keine Geschichte von
jemandem, der auch zuhört. Ja, Schatzi, das mit der Diskretion hättest du dir vor 5 Minuten überlegen sollen.
oder in den letzten 3 Jahren.
Also einfach mal den Handwerker flach
gelegt. Annie the Bee.
Ernst, ja. Ernst?
Annie the Bee. Also das Buch, also das Hörbuch kam in mein Leben, da ich glaube, meine Mutter hat mir das irgendwann mal geschenkt zu Weihnachten, weil wir natürlich beide sehr katzenaffin sind. Und die Rede ist von Cleveland Amorys Die Katze, die zu Weihnachten kam, ist erstmal ein Titel, wo man eigentlich weglaufen möchte und sich denkt, um Gottes Willen, nein. Gelesen von Edgar M. Böke und das, also A, liest der Typ das wahnsinnig gut, aber auch wenn man so ist wie ich und halt tatsächlich katzenaffin ist, ist das schön. Es hat einen Weihnachtsbezug, weil dieser Mensch eben am Weihnachtsabend diese Katze gefunden hat und dann schreibt er über sein erstes Jahr mit dieser Katze und das Buch endet auch am Weihnachtstag. Das erste und dann hat er noch 2 danach geschrieben, die sich auch mit dieser Katze befassen. Und wer Cleveland Amory nicht kennt, dem möchte ich jetzt ein bisschen Hintergrund wissen, vermitteln. Cleveland Amory ist quasi der Loriot Amerikas gewesen. Der kam aus einer sehr privilegierten Bostoner Familie. Er ist 1917 geboren worden und 1998 gestorben, war Autor, TV-Kritiker, Reporter, hat eine ganze Menge Sachen gemacht, war der jüngste jemals angestellte Editor bei dem Saturday Evening Post in Boston, bis er dann in den Krieg musste, war im Krieg von 41 bis 43 und kam dann zurück und hat sich dann da so, ne, wollte halt irgendwie weiterhin schreiben und irgendwie literarisch tätig sein. Er hat dann die Social History Trilogy genannt. Das sind 3 Bücher, die er geschrieben hat, wo er eben die Upper Class, vor allem die Bostoner Upper Class, so satirisch ein bisschen auseinandernimmt. Also da sehr Loriot irgendwie. Und hat dann beim Fernsehen gearbeitet als TV-Kritiker, wurde bei der allerersten Morningshow, die es in Amerika gab, der Today Show, hieß die damals. Es hat, glaube ich, mit die der heutigen Today Show nichts mehr zu tun. Ist das noch
eine Morningshow? Die Show gibt's noch, aber das Format ist natürlich etwas anderes.
Genau. Aber das war die allererste. Ich glaube, 63 ging die an den Start. Nee, 52 schon. 52 bis 63 war er da, so rum. Und hat da eben immer so kleine satirisch süffisante Kommentare abgesetzt über das TV-Geschehen, wurde da gefeuert, weil er da schon 2-3 Mal als militanter Tierschützer aufgefallen ist. Er hat irgendwann einen Stierkampf gesehen in Mexiko und hat daraufhin beschlossen, das kann ich so nicht hinnehmen, ich muss da was gegen sagen. Und das eben in der Zeit, wo das noch überhaupt nicht passiert ist. Ne? Tierschutz war ja in Amerika der 50er, 60er überhaupt kein Thema. So. Und nach seinem 2. oder 3. sehr kontroversen TV-Kommentar haben sie dann irgendwie gesagt, okay, und hier kappen wir jetzt die Leine und du bist jetzt auf dich allein gestellt. Und dann hat er weiter so in der Richtung gearbeitet, hat den, wie heißt der Fund? Er hat so eine Animal Organization gegründet. Ich will jetzt den richtigen Namen sagen, Augenblick. Den Fund for Animals, das war also vor dem WWF noch. Den hat er 1967 gegründet. Und die haben ganz viele Aktionen gemacht, die wir heute auch noch kennen von anderen Tierschutzorganisationen. Allerdings waren die meistens die ersten, die es gemacht haben. Zum Beispiel Baby Seals mit Farbe zu besprühen, mit organischer Farbe, damit die eben nicht mehr gekillt werden können. Also die haben ganz viele solche Aktionen gemacht. Und er war kein Katzenmensch, er war ein Hundeliebhaber. Das war sein Ding. Er war so ein alter, grummeliger Manhattaner halt, der da in seinem Office oben gesessen hat und geschrieben hat.
War er homosexuell?
Nö.
Gut.
Also nicht, soweit ich weiß. Und da fängt das Buch auch an, dass er zum Weihnachtsabend in seinem Büro sitzt, der muss noch einen Artikel fertig schreiben und ist irgendwie genervt, sitzt in seiner Wohnung und dann ruft ihn Sergeant Dwork an. Sergeant Dwork ist eine aus heutiger Sicht sehr lesbisch gelesene Person, die so einen Befehlston am Leib hat und die mit ihm eben in Tierschutzkontexten zusammenarbeitet schon länger und die ruft ihn an und sagt, pass auf, hier ist so eine Katze, die beobachte ich seit mehreren Wochen, die ist offensichtlich verletzt, der geht's nicht gut und ich versuche die immer einzufangen, damit wir die versorgen können, aber die widersetzt sich mir die ganze Zeit. Und er so, ist ja eigentlich Weihnachten und ich habe mich hier so schon, also ich würde jetzt gerne nichts machen. Und sie so, nee, jetzt komm und so, du musst mir jetzt helfen, die einzufangen. Und er so, okay. Und geht dann halt dahin und dann sitzt da dieses völlig verdreckte Vieh in schwarz-grau-braun irgendwie eingefärbt und offensichtlich verletzt, ja. Und möchte nicht gefangen werden und Sergeant Walk lässt aber nicht locker und dann sind sie da in der eisigen Kälte zugeschneit in New York, fangen sie dann diese Katze ein. Das ist alles echt, ne? Das ist die wahre Geschichte. Mhm. Und Sergeant Walk sagt dann, als die Katze gefangen ist, ja gut, ich muss jetzt übrigens gehen, tschüss. Und er so, scheiße, jetzt habe ich die Katze hier halt bis nach den Feiertagen, weil hat natürlich auch nichts offen. So, aber weil er ein tierliebender Mensch ist, sagt er, okay, jetzt nehme ich dieses geifernde, spuckende Teil mit den langen Krallen, was mich hasst und mich töten will, nehme ich jetzt mit in meine Wohnung. Und dann entspinnt sich über mehrere Kapitel die Annäherungsversuche zwischen ihm und dieser Katze. wie er sie dann irgendwann wäscht und also ne mit Leckerlis so langsam irgendwie gewöhnen die sich aneinander und er hat auch Weihnachtsgäste, die in seiner Wohnung ein- und ausgehen. Die Katze ist nirgendwo zu sehen, die versteckt sich immer, aber sobald die weg sind, taucht dann immer wieder irgendwann dieses verdreckte Viech auf und langsam nähern sie sich eben an und auch die Art, wie er das beschreibt, ist einfach super schön. Überhaupt nicht kitschig, überhaupt nicht romantisch, sondern auf eine sehr
man müsste Katzen
sachliche Art
Liebhaberin
sagst
sein.
Du und hast meinen dicken Kater auf dem Schoß.
Ja, ungefragt hat ja, er sich dann gesetzt.
So ähnlich passiert das dann nämlich auch.
Ja.
Und das Schöne am Hörspiel ist, dass dieser Edgar M. Bülke den Miau-Laut dieser Katze, der nur mit Ayau im Buch steht, den macht er halt im Hörspiel immer ganz toll nach. Und dann sagt der Kater immer nur Ayau. Und der Alte fühlt sich irgendwie gesehen, glaube ich, und denkt sich so, ich habe auch keinen Bock auf die Leute da draußen. Okay. Die nähern sich auf jeden Fall an. Er wäscht die Katze dann noch irgendwann, die unter ganz viel Ayau sagen, sich das gefallen lässt. Und dann stellt sich plötzlich heraus, dass die Katze ist wunderschön und schneeweiß. Und dann über hunderte Kapitel schreibt er eben noch über seine ganze Tierschutzarbeit und was er alles noch so gemacht hat und wie sie dann eben ein Superteam geworden sind. Und das ist sehr schön zu hören oder zu lesen. Die Bücher kann man noch kaufen, die Trilogie kann man noch kaufen. Das Hörbuch ist schwerer zu bekommen. Ich habe es hier, aber ja, ich habe es auch auf Medimops geschossen gebraucht. Also es ist schwer zu bekommen, aber es ist doll und es lohnt sich. Auch weil Cleveland Amory eben so eine Ikone war in der Tierschutzbewegung. Der hat zum Beispiel Doris Day zum Tierschutz geholt, Mary Tyler Moore zum Tierschutz geholt, Cary Grant, Henry Fonda, ganz viele große Namen. Hollywood-Namen.
Mit Brigitte Bardot, die Seals besprüht, höchstwahrscheinlich.
Mit Brigitte Bardot will er, glaube ich, nichts zu tun haben. Also die kommt
damals
auf jeden Fall,
war die ja noch nicht
radikal. Kommt aber nicht vor.
Ach so.
Im Buch. Der hat das erste Sea Shepherd Boot hat er, also von Greenpeace, ne, das ja, Greenpeace hat das ja dann famously die Sea Shepherd benutzt, jahrelang, oder benutzt die, glaube ich, immer noch. Aber er hat die erste finanziert auch. Der Gründer von der Sea Shepherd Conservation Society, Paul Watson, war 77 aus dem Vorstand von Greenpeace rausgekickt worden, weil der denen zu radikal war. Aber die haben halt, die waren die ersten, die das gemacht haben. Also es ist ganz voll, wenn man sich für Tierschutz interessiert, mit Geschichte dazu. Und schönerweise kann ich jetzt sagen, also sie haben, er hat viele Sachen auf den Weg gebracht, unter anderem die Black Beauty Farm, wo Tiere, die aus Gefangenschaft befreit worden sind, also aus Tierversuchslaboren und ähnlichem Scheiß, völlig ohne Einschränkung. Die Pferde mussten nie wieder einen Halfter tragen zum Beispiel oder nie wieder einen Sattel spüren. Das hat er finanziert und auch auf den Weg gebracht. Und da ist er beerdigt, neben seinem Kater.
Oh.
Und von beiden steht da immer noch eine Statue. Also es gibt eine Statue von ihm und daneben die Statue von seinem Kater, den er Eisbär genannt hat. Oder weil der so schön weiß war. So, und das kann man sehr schön lesen oder hören. Es hat wenig kitschige Momente. Es ist einfach aus einer Sicht von einem sehr klugen, intellektuellen Mann geschrieben, der keinen Bock hatte auf Katzen und sich dann doch sehr verliebt hat. Und das ist schön.
Das glaube ich.
Ohne
das hört sich auch gut an. Ah, ich gucke ja immer gerne auf Facebook The Dodo Society oder so ähnlich.
Oh ja,
die bringen immer so kleine Geschichten, wie sie so irgendwelche verlotterten Tiere finden am Wegesrand und dann mit nach Hause nehmen und die ersten 3 Monate das filmen die dann so mit ihren Handys und schicken das da ein. Ne? Das sind ganz süße Geschichten.
Ja, oder wenn man wirklich Entzückendes sehen will, googelt bitte einfach Washing Kittens. So, das sind dann so gerettete minderjährige Katzen, die zum ersten Mal gebadet werden.
Ja, sowas
und
finde
ich auch süß. Die dabei aussehen wie Babys, die man zum ersten Mal badet. Also es ist unglaublich entzückend.
Ja, die haben den Horror im Gesicht, leider Gottes, aber es ist trotzdem süß.
Naja, also ich hab ja viel, also meine beiden sind ja auch Gerettete aus Mykonos, ich habe ja 4 Katzen gerettet in meinem Leben. Es gibt ein komisches Ding, also auch wenn die kämpferisch sind ohne Ende, wenn sie denken, du willst ihnen ans Leben, wenn die einmal kapiert haben, dass du ihnen nichts Böses willst,
sind
selbst die wildesten Katzen manchmal dann beim Waschen total zahm, weil sie dann auch irgendwann kapiert haben, der will mir gar nichts Böses, sondern ich lasse das jetzt über mich ergehen und mache dabei, aber es hilft.
Es ist auch unfassbar, was die Tiere überhaupt, also dadurch, dass alle eine Handykamera haben, werden ja so viele Sachen gezeigt. Meinetwegen irgendein Seehund belästigt Taucher und die Taucher so, der ist bestimmt gefährlich. Nein, der will nur, dass du mitkommst und seinen eingenetzten Kollegen.
Oder
die
so
holen
Rehe
also wirklich
so.
Menschen zur Hilfe oder so ein Hirsch, der ein Auto angreift. Nein, der will nur, dass du mitkommst, weil die anderen Hirsche alle in so einem Schlammding versackt sind.
Ja.
Und sowas wird heutzutage eben mitgefilmt. Dadurch sieht man das erstmal, wie die Tiere aktiv kommunizieren können, wenn sie wollen, um Fertigkeiten, die nur Menschen haben, zu benutzen.
Das ist schon unfassbar. Ich habe aber auch manchmal, gerade bei diesen Dodo-Videos, das Gefühl, dass vieles dann auch
so also, geschnitten, dass man das
nee, glaubt, aber dass oder? Auch Leute dann vielleicht wissen, okay, wenn ich das jetzt filme, gehe ich viral. Das ist so, wie man so Wohnungslosen irgendwie mit Handykamera so Geld gibt und dann filmt, wie die weinen, wo ich dann immer denke, ja. Das hat so einen komischen
Beigeschmack. Also ich glaube immer an das Gute.
Also,
das ist mir auch neu bei dir.
Ich ergänze, bei Tieren.
Ich ergänze an dieser Stelle mal drei Tiere, nämlich der Igel ist das Tier des Jahres.
Ja,
zu Recht. Und wer sich um Igel kümmern will, tut es bitte, weil denen geht es wirklich nicht gut.
Wir hatten früher immer Igel im Keller überwintert in Köthen.
Und wer zwei anderen Kreaturen weiterhelfen will, denen es gerade nicht gut geht.
Dir und?
Weil ihre Lebensräume durch die urbane Lebensweise von Menschen immer mehr beschnitten werden. Das eine sind Eichhörnchen, die viel länger wach sind, als sie das eigentlich sein dürften, weil sie wegen der entweder sehr nassen oder sehr trockenen Sommer nicht genug Nahrung finden, die sie irgendwo bunkern können. Da kann man einfach mal einen Sack Walnüsse kaufen und davon jeden Tag zwei oder drei vor die Tür legen. Das hilft.
Da gar nicht dagegen sprechen, aber unser Eichhörnchen, das wir hier haben oder die Eichhörnchenfamilie, die hier lebt bei uns, ich betreue hier den Garten mit einer Nachbarin von mir. Und also immer, wenn wir irgendwas graben im Garten, finden wir 300 Nüsse. Ich glaube, das Eichhörnchen hat vielleicht Demenz.
Die sind ein bisschen dumm. Ja, die vergessen das.
Also 300 Nüsse. Manchmal sprießt auch irgendwo plötzlich so ein Haselnussbusch, hatten wir neulich, oder so ein Walnussbaum, wo du auch denkst, wie kommen die hierher? Haben eingebuddelt, vergessen. Die
sind und das dritte Tier, was gerade Hilfe gebrauchen kann, also generell Tiere können alle Hilfe gebrauchen, aber die sind in urbanen Lebensräumen unterwegs, sind Füchse. Füchse kann man, wenn man ihnen helfen will, einfach rohe Eier vor die Tür legen, das ist sehr gut für die. Wer einen Fuchs sieht, der räudig aussieht, im wahrsten Sinne des Wortes, kann bei vielen Fuchsrettungsstationen und bei den meisten Tierärzten umsonst Arzneimittel gegen Räude bekommen. Die müssen
Wie sieht denn ein räudiger Fuchs aus?
Wie ein tollwütiger Fuchs.
Die haben sehr, also Füchse sind ja normalerweise, wenn sie gesund sind, haben die ein sehr schönes Fell und einen sehr buschigen Schwanz. Und wenn ein Fuchs einen sehr dünnen, sehr unbehaarten Schwanz hat so nackte Stellen und die Augen immer so zusammenkneift, dann hat der Räude. Räude heißt, dass kleine Tiere in seiner Haut wohnen, die dafür sorgen, dass er nicht mehr richtig gucken kann und ihm das Fell ausfällt. Und er sich
Mein Freund, der hatte Krätze.
Und sich deswegen auch nicht richtig ernähren können. Wie gesagt, wer Füchse sieht, die Hilfe brauchen, bitte nicht anfassen, bitte nicht zu nahe kommen, sondern denen kann man einfach jede Menge billiges Geflügel hinlegen, immer mal bei Aldi irgendwie zu Feierabend die Fleischtheke leer räumen, das hilft, und rohe Eier, die kosten auch nicht die Welt, und das hilft diesen Tieren sehr. Der Lebensraum für Füchse ist in den letzten 60 Jahren um 85% geschrumpft in Europa. Das heißt, wir tun diesen Tieren Dinge an und könnten ihnen dann eventuell so ein kleines irgendwie. Und Füchse sind auch gut für die Umgebung. Also wer ein Haus hat, in dem es viele Mäuse oder Ratten gibt oder in städtischen Umgebungen wohnt, wo das ist hier in Berlin auch nicht selten, dass es Häuser gibt, in denen viele Nagetiere wohnen. Gegen die helfen Füchse auch. Also das ist ihr eigentliches Nahrungsmittel.
Man muss ein bisschen aufpassen, dass man eben nicht die Waschbärfamilie von nebenan durchfüttert damit. Das ist in Berlin
Waschbären
auch
sehr süß.
Aber ja, Waschbären sind süß, entzückend.
Sind nicht so die man denn eigentlich erreichen will, weil Allesfresser, die kommen gut durch hier in Berlin.
Aber es ist eh schwierig, in Berlin Tiere zu füttern, ohne Tiere mitzufüttern, die man nicht füttern will.
Also deswegen sollte man
füttert
gar nicht
im Garten unten immer ganz viel Vögel, weil die Vögel ja auch Schwierigkeiten haben, sich gut zu ernähren.
In schweren Frostwintern.
Weil ganz viele Insekten halt auch einfach nicht mehr da sind und ne, denen geht das Futter aus. Und dann füttert die hier unten immer ganz
viel. Meine Mutter füttert ab Ende August.
Und na, alles, was die nicht fressen, fällt auf den Boden und
Wahnsinn.
Die Ratten freuen sich und dann züchtet die sich die Ratten ran.
Eben.
Also es ist schwierig. Man muss aufpassen.
Man muss wirklich auch tiergerecht füttern und da muss man sich im Internet schlau machen. Man kann nicht einfach im August die Meisenknödel ranhängen. Das ist totaler Quatsch. Bringt alles überhaupt nichts. Man muss gucken, wann macht es Sinn. So. Ja. Und dann steht es auch meistens in der Zeitung. Es schadet nichts, Tageszeitung zu lesen. Es schadet einfach nicht.
Wenn es nicht die Welt ist.
Natürlich nichts von Springer, aber alle anderen. Oder eine, wie ich das immer mache, einmal quer durch, von links nach rechts. Bei den meisten nur die Überschriften, aber dadurch, dass die online alle umsonst sind.
Lesen Sie bitte mehr als die Überschriften.
Ja, kommt drauf an. Bei der Welt lese ich nichts. Nee. Mein Gott, ein ehemaliger Freund von mir, also was heißt Freund, Verhältnis aus Hamburg früher, der ist Tatsache da angestellt. Ne? Der verdient sein Geld mit dem Dreck.
Ja.
Also das muss man sich mal vorstellen. Für wie billig verkaufen die sich? Also vorher würde ich mich eher umbringen.
Das würden wir dann noch sehen. Generell ist ja zum Thema Journalismus zu viel zu sagen. Jetzt, wo sich rausgestellt hat, dass die Sports Illustrated, das ist nun ein Männermagazin für Männer, die für echte Pornografie zu feige sind. Da sind die Hälfte der Beiträge inzwischen von künstlicher Intelligenz geschrieben.
Ja, dann sind sie vielleicht gut.
Und ich glaube, wir bewegen uns dahin, also generell zum Thema Medienkonsum, immer mal überprüfen, was ihr lest und von wem das geschrieben wird. Das macht immer Sinn.
Das lernen wir jetzt schon in der 4. Klasse in den Schulen. Da haben die schon Medienkurse, um Fake News zu erkennen.
Das ist wirklich toll.
Finde ich auch.
Das ist
toll. Weil das wissen viele Erwachsene nicht mal.
Nee, ganz viele Erwachsene wissen gar nichts. Also erschreckend immer wieder.
Also
ich habe ja gerade die Vox-Stimme da aufgenommen und so einen anderen Post auch gerade, wo einfach sehr viel kommentiert wird. Und wirklich die Leute, die da kommentieren, also
Bildung ist schon nicht
überhaupt
verkehrt.
Nichts dagegen, dass wir einen Diskurs führen auf Augenhöhe, ne, wo wir kritisch
nicht jeder
uns
muss
mit Dingen auseinandersetzen.
Sein.
Es muss nicht jeder meiner Meinung sein. Es muss nicht jeder gut finden, was ich tue oder wofür ich stehe. Aber also die Untiefen, die sich auftun, was bildungsferne Äußerungen angeht, ist wirklich unfassbar. Ja.
Die
Menschen glauben.
Ja, nicht nur das. Die Lehrer sagen, in der Oberstufe kann ein Drittel nicht richtig schreiben und lesen.
Und wir reden nicht von Legasthenie, sondern
Schule.
Von Menschen, die einfach
nicht
mitbekommen
nicht,
haben in der Schule.
Nicht gelernt.
Wenn sie sich politisch äußern wollen, beherrschen sie bitte den Genitiv. Danke, Ende der Durchsage.
Das ist wirklich traurig.
Also. Ja, das ist das Lustigste bei dem Vox-Stimme-Post, dass die Leute, die sich am lautesten aufregen darüber, dass ich eine Drag Queen bin, sondern dass ich gegendert habe in dem Ding, sind die Leute, die es nicht schaffen, den Satz gerade zu schreiben, ohne... weil es heißt ja immer, ihr tut ganz schlimme Dinge der deutschen Sprache an und wie könnt ihr nur gendern für uns die deutsche Sprache und dann hast du aber einen Satz, wo kein Wort ans andere passt. Kein Satzzeichen, keine Grammatik,
nichts. Bildung zu tun oder und mit dem Luxus der Bildung, sagen wir so. Ja. Für viele ist es ja auch ein Luxus, das muss man auch dazu sagen.
Ja.
Wir haben jetzt so eine Willkommenskinder aus Ländern, wo es keine Dolmetscher gibt, die nicht Deutsch und Englisch können und in diese Schulen reingepresst werden. Die sitzen plötzlich in der 3. Klasse und gucken dich mit Tränen in den Augen an.
Oh Gott.
Und was sollst du machen?
Was macht ihr dann?
Ja, was sollst du machen? Ja, spielen. Weil du kannst keinen Lehrstoff vermitteln. Aber die müssen beschult werden. Und jetzt sitzen sie da.
Das heißt, man kann mit der ganzen Klasse nicht mehr weiterarbeiten? So.
Ja, im Prinzip ja, weil das Kind steht auf und macht Unsinn. Die ganze Zeit. Und davon jetzt 12 Stück oder so. Was ja gut ist, dass es müsste natürlich langfristig irgendeine Art von Idee geben, wie man das auch stemmen kann.
Ja.
Ne? Und vielleicht ein Personal dazu, ein Übersetzer wäre gut, sagen wir so.
Wer bei all dem helfen will, sollte nicht vergessen, dass der Krieg in der Ukraine nach wie vor andauert.
Ja, deswegen ist es ja auch gut, aber
dass wir einen
neuen, in der Praxis schwer.
Dass wir in Palästina und Israel einen neuen Konflikt haben. Das UNO-Flüchtlingshilfswerk und andere Organisationen helfen, Leute mit dem mal zu versorgen, was sie am nötigsten brauchen. Wer Geld übrig hat am Ende des Jahres, kann da gerne hinspenden.
Ja, und bitte nicht so, also doch, man soll ja auch für ein Herz für Kinder spenden, aber was ich gestern gesehen habe, Leute, Johannes B. Kerner moderiert ein Herz für Kinder.
War schlimm?
Beyond.
Aber der schlimm. Kann doch moderieren.
Nein.
Nee?
Es war so schlimm.
Also sagen wir mal, Herr Kerner ist keiner von den spontanen Moderatoren.
Es war fast so schlimm, wir wetten das und darüber haben wir auch noch nicht gesprochen.
Nee, darüber haben wir nicht gesprochen.
Leute, aber, Abgründe. Wir wollen auch nicht drüber sprechen.
Nee, über Wetten, das müssen wir auch wirklich nicht sprechen. Das wurde ja Gott sei Dank schon genug besprochen.
Abgründe. So. Und wer sagt, dass die Scher-Weihnachtsplatte Rummelkirmes ist, hat noch nicht Helene Fischer und die andere da gehört. Also was ist
Shirin
das denn
David
für ein
Lied? Heißt die Dame.
Ja, ganz schlimm.
Aber dadurch ist Helene jetzt endlich auf Platz 1.
Ja, aber was bedeutet das?
Atemfrei durch die Nacht.
Der Abgrund.
So das bedeutet gar nichts.
Barbie wird ganz
außer leise. Dass man 35 außer dass man noch nie so einfach an die Nummer 1 der deutschen Hitparade gekommen ist wie in diesem Jahr.
Einfach nur so eine Blechbüchse und einen Computer.
Ich habe gelernt, dass der Rekord mit den meisten Nummer 1 Hits in Deutschland, ich weiß nicht, wie heißt der Idiot, Contra K oder so, irgendeiner von diesen Gangster-Rappern, der hat, was weiß ich, 27 Nummer 1 Hits mittlerweile oder lass es 17 sein. Und ne, die hat er in den letzten 2 Jahren angeschärft, weil Streamingdienste. Also, dadurch damit generiert man heute eine Nummer 1. Der Grund, warum Helene Fischer noch keine Nummer 1 hatte, war, weil die halt vor 5 Jahren stattgefunden hat und da war das halt noch nicht so. Ja.
Und hauptsächlich von Menschen über 40 gehört
wird. Naja, ich meine, also don't get it twisted. Helene war auf der Forbes-List der erfolgreichsten weiblichen Entertainerinnen der Welt auf Platz 17 vor Britney und so in dem Jahr. Also die hat so viel Geld verdient wie kaum jemand sonst und wie niemand anderes
Frau in diesem Land ist auch eine harte Arbeiterin.
In der Entertainment-Branche.
Und diese aber Baggerfahrerin, trotzdem, die das geschrieben hat, die lacht sich sowieso Platz tot.
Ja. Gehabt anscheinend. Ich Andrea war auch überrascht. Berg,
die deutsche Dolly Parton.
Ja, nee, die deutsche Baggerfahrerin. Ja.
Rum. Nein, schlimm. Aber ne, so ein Idiot hat das jetzt halt innerhalb kürzester Zeit geschafft, da so viele Nummer 1 jetzt anzuhäufen, einfach weil es weniger
ist. So schlimm. Aber übrigens, apropos, wo wir gerade gesagt haben, junges Volk lernt, wer Bette Davis ist. Wir sind ja nicht besser andersrum. Wir hatten jetzt Musikreferate und dann stehen da 4 9-jährige Jungen und stellen uns vor einen...
Reden über Haftbefehl.
Sowas in der Art. Ich sag den jetzt nicht.
Das ist die Zielgruppe.
Das Lied hieß auf jeden Fall Yellow Sushi und ich denke noch, witzig, dass ein Rapper über Sushi rappt. Und dann ging das eigentlich nur im Text über Fahren ohne Autoführerschein. Aber in Wirklichkeit ist das so eine ganz spezielle Haschsorte.
Oh.
Und es war ein Pro-Drogen-Lied, haben weder die Musiklehrerin geschnallt noch ich.
Ja.
Und jetzt ist natürlich der Skandal.
Das Schöne ist, dass wir über Kindeswohlgefährdung reden, ne?
Ja,
und
genau.
Weil Drag Queens ja so
die
wahnsinnig
machen
gefährlich
das einfach,
sind. Aber
die
Musik,
einfach,
die sie partizipiert, geht halt um Koks, Nutten,
ja, nur
Drogen,
so alles,
Autoklauen,
aber
Kriminalität.
Aber so verklauselt, dass ich es nicht gehört habe. Ach. Und jetzt.
Mein Name ist Chantal and I would like to talk about Baby Shark.
Also da bin ich denn total blauäugig und unwissend bis zum
Get-No. Ja, das kommt ja nie vor, Tati.
Ja, dass ich da, also weißt du, dass diese Jugendkultur, was das angeht, da habe ich keinen blassen Schimmer. Ich habe mich
das
so verarschen lassen. Und die Jungs, ich habe schon gedacht, warum können die ohne Kichern hier keinen Satz beenden? Die wussten natürlich, dass sie uns richtig verarschen. Toll.
Verstehe. So, wenn wir bei den toll, Brutalitäten toll, toll. Des Jahres abgeschlossen haben, haben wir denn Sachen, die wir dieses Jahr wirklich gut fanden?
Nein, aber wir haben Sachen, die nächstes Jahr kommen und
Moment, bevor wir jetzt wieder von Barbara und Tina und so reden, lasst uns, also
nein,
Sachen,
nächstes
die wir
Jahr,
gut fanden,
Barbara und
natürlich Tina, Germany. Ich würde aber gerne noch nach Vorsätzen fragen. Weil wir uns jetzt ja schon dem Ende der Folge auch nähern.
Ja.
Habt ihr Vorsätze?
Ich habe in diesem Jahr so viel gearbeitet, dass ich im nächsten Jahr gerne weniger arbeiten möchte.
Sag das doch nochmal so am Mikro, dass man es auch hört.
Ich habe in diesem Jahr so viel gearbeitet, dass ich im nächsten Jahr gerne weniger arbeiten möchte. Aber gleichzeitig habe ich so viele interessante Dinge, an denen ich arbeiten könnte, dass ich noch nicht weiß, ob das klappt.
Okay, jetzt wissen wir, dass du sehr gut beschäftigt bist, aber was sind denn deine Vorsätze?
Meine Vorsätze sind, dass ich mehr lesen möchte. Das habe ich in diesem Jahr zu wenig getan. Meine Vorsätze sind, dass ich mich mehr um meine Freunde und meine Familie kümmern möchte. Das habe ich, dazu bin ich in diesem Jahr auch nicht gekommen.
Paul. Sag doch mal ein bisschen handfestere Sachen. Ich will so durchgepickt werden, dass ich nicht mehr weiß, wie mein Vorname lautet. Solche Sachen wollen wir
jetzt. Du sagst mir, dass ich Zeit und Morgen vergesse.
Meine Fresse nochmal. Genau. Säuselte hier rum.
Ich keine Ahnung, ich würde gerne 15 Kilo abnehmen. Haus da.
Schon ein bisschen praktischer.
So und
pragmatischer meine ich.
Ich würde mal gerne wieder Ayahuasca nehmen. How's that?
Ist das das Zeug, was Jane Fonda und Lily Tomlin?
Nein, das ist Peyote. Das ist was anderes.
Okay,
aber es ist same family quasi.
Same family.
Genau.
Aber ich möchte auch mal zu Pilze angry. Essen.
Also 15 Kilo abnehmen und Peyote. Ayahuasca.
Und Ayahuasca und
das
wenn ich das Geld,
ja viel,
wenn ich
das
Geld habe,
bekommt,
möchte ich,
das heißt sehr viel. Das
wenn ich das, wenn ich das Geld habe, möchte ich endlich meinen Führerschein erneuern. Ich erkläre kurz warum. Ich habe vor 30 Jahren mal den Führerschein gemacht und bin auch sowohl durch die praktische wie auch die theoretische beim ersten Mal durchgekommen und bin danach noch genau, ich glaube, 5-mal Auto gefahren. Und ärgere mich immer darüber, dass ich nicht Auto fahre.
Dann musst du den aber, glaube ich, nicht neu machen. Ich muss einfach nur mal jemanden mit auf den Parkplatz nehmen und dich nochmal einweisen.
Genau, deswegen sage ich, ich will ihn nicht neu machen, sondern ich muss nach 30 Jahren dann nochmal Auto fahren lernen, muss auch das nochmal machen. Das kostet aber Tausende von Euro, von denen ich nicht genau weiß, ob ich sie übrig
habe. Nein, du hast einen Freund, der einen Führerschein hat, der macht das mit dir.
I don't wanna, ich möchte noch eine Vorname, ich möchte Leute weniger belästigen als in diesen Jahren.
Aber zudem muss ich ganz kurz eine kleine Geschichte einschieben. Wir waren bei Ikea, ich habe ein neues Waschbecken geholt.
Ja.
Und dann aus Gründen musste ich den Malz bestellen und mit dem Wagen, den wir vorgeladen haben, dann wegfahren.
Ja.
Und Freund Roy, schöne Grüße,
ja,
fährt mit der Nein. Bahn nach Hause. So, ich steige
weil in, kein Platz mehr war wegen des Waschbeckens.
Ja, genau, weil kein Platz mehr war.
Sehr
ganz,
Waschbecken.
Ganz alles voll. Alles, so. Nee, Waschbecken und Schränke und was so, alles. So. Auch für Roy noch. So, ich setze mich in dieses Auto. Wir haben ihn bestellt. Ne? Ich gehe zum Parkplatz. Ich finde diesen Wagen. Ich mache ihn mit der App auf, ich setze mich in dieses Auto und ab da wusste ich nichts mehr, nichts, nichts. Er ging nicht an, dann ging er irgendwann an, mit einem Knopfdruck, nicht mit dem Schlüssel fährt er heutzutage. Ich immer den Schlüssel gesucht, kein Schlüssel, gut, Knopfdruck habe ich dann auch begriffen. Dann fährt er nicht los, er fährt nicht vorwärts, er fährt nicht rückwärts, weil du musst vorher das machen und dann erst das und so. Ich musste die Gebrauchsanweisung runterladen, ich musste 2 Stunden im Auto sitzen, bis ich losfuhr. Also ich müsste genau dasselbe machen wie du. Moderne Autos kann ich überhaupt nicht mehr fahren. Also es gibt keine Gangschaltung. Es ist absoluter Wahnsinn. Ich bin mir so alt vorgekommen. Es war richtig peinlich. Richtig, richtig.
Und woran liegt das? Because you are.
Ja, genau, genau. Ich finde, das Leben ist an mir vorbeigegangen.
Und hat dich dabei laut beschimpft.
Ja. Vorsätze, ja. Nee, ich komme ja nicht wieder aus meinem Urlaub und insofern. Vorsätze. Ich schreibe dann das Buch über 5 Jahre Gefangenschaft im Sudan.
Genau, und als Sexsklaven im Sudan, ja, brauchst du auch, genau, kein Auto.
Ja. Brauch nur ein Kamel. Und wow. Wenn ich denn wiedergekommen bin, dann schreibe ich das Buch. Aber ich freue mich ja so sehr, und das ist mein Vorsatz. Mein Vorsatz ist, mich richtig dolle zu freuen auf die 2. Staffel von, jetzt kann ich es wieder nicht aussprechen, Feud.
Feud.
Feud. Yes. Capote and the Swans,
ja,
das wird sensationell. Das ist eine super Geschichte. Ich habe das Buch gelesen. Es geht um den Schriftsteller Truman Capote, der in der New York Society 6 Frauen als schwuler bester Freund hatte, die er alle ausgeforscht hat, ein böses Buch drüber geschrieben hat und entfallen gelassen wurde. Und das wird verfilmt von Ryan Murphy mit allen möglichen tollen Frauen. Mit
Naomi
Frauen.
Watts, Demi Moore, Calista Flockhart,
ach ja,
Diane Lane.
Ja, die ist inzwischen auch 70.
Und so.
Unfassbar, wie die aussieht. Magersüchtig. Und 70.
Ja,
magersüchtig war sie immer.
Ja,
also meine,
ja,
Lieblingsgeschichte über Calista Flockhart war die Hauptdarstellerin in Ally McBeal. Und es gab zu der Zeit, wo Ally McBeal wirklich lief, immer zwei Frauen, denen vorgeworfen wurde, dass sie extrem magersüchtig wären. Nämlich die eine war Lara Flynn Boyle und die andere war Calista Flockhart. Und deswegen taucht in irgendeiner Ally McBeal-Folge, ich weiß nicht welche, aber man kann diesen Ausschnitt im Internet finden, Lara Flynn Boyle, die parallel in einer Serie spielte, diese Practices und auch Anwälte beinhaltete, taucht irgendwie. Eine Fahrstuhltür geht vor Calista Flockhart auf, da in diesem Fahrstuhl steht Lara Flynn Boyle und sagt einfach nur, would you like a cookie? Und dann sagt Calista Flockhart, not a whole cookie, but we could share it. Und dann steigt sie in diesen Fahrstuhl und das ist das Ende der Szene. Und ich dachte irgendwie so, okay, so kann man das auch lösen.
Ja, das ist gut, das ist gut. Ownership.
Na, ich freue mich jedenfalls auf diese neue Serie, hohe Erwartungen. Insofern, ja, ja, also Vorsatz habe ich nie, weil welcher Vorsatz hält länger als bis zum nächsten schlechten Date? Also keiner.
Right.
Ja. Ja.
Habe ich Vorsätze?
Ja, du möchtest die 2. Staffel von Drag Race,
ja,
Germany hervorragend.
Naja, das ist eine Tatsache. Da warten wir jetzt, genau, mal bitte auf die Chefs, die das endlich mal bestimmen.
Genau. So. Das soll jetzt bitte mal geschehen und zwar bald.
Ja, und zwar.
Sag weil, ich, ne, ja, wird Zeit und, ja, wird toll.
Ich, sonst kann ich dir Klamotten auch leihen.
So,
ne,
viel, so viele tolle Sachen mir schon überlegt, was wir alles machen können in Staffel 2.
Ich, ja, bin auch gerne Guest Judge.
Ich glaube, die Welt hält den Atem an, bis du endlich da bist. Ja.
Was hätte ich denn noch gerne? Also mein Vorsatz, okay.
Also ein, ja, Vorsatz
gerne,
wäre, ein
gerne
Vorsatz,
Guest Judge
habe,
bei Drag Race Germany, ja, werden zum Thema DeLulu.
Das wird ein Special, ein Spin-off. Ja. Wenn ich Vorsätze hätte, wäre das, glaube ich, weniger den bösen Stimmen in meinem Kopf zu trauen, denen weniger Gehör zu schenken, weil ich schon bei all den wahnsinnig tollen Sachen, die dieses Jahr passiert sind, sehr immer damit beschäftigt war, diesen Stimmen zuzuhören und den Raum zu geben und mich vorzubereiten auf all das Schlimme, was jetzt sicherlich kommt und auf all das Grauenhafte, was die Leute über mich sagen werden, und nichts davon ist passiert. Es hat aber dafür gesorgt, dass ich ganz wenig davon, was passiert ist, wirklich genießen konnte, weil ich die ganze Zeit damit beschäftigt war, mich darauf vorzubereiten, was jetzt als nächstes passiert. Und dann kam gar nichts.
Ja.
So, und das hat natürlich ganz viel auch nicht kaputt gemacht, aber einfach
lest in die der Barbara-Biografie
kleiner werden lassen.
Wenn das Universum, wenn du dir was doll wünschst, arbeitet das Universum zusammen, dass alles Gute hinhaut.
Nee, das mag ich nicht.
Ich glaube, ja, vielleicht ist das, ein schöner Vorsatz, den hätte ich dann auch. More joy.
More joy.
More joy. Wobei wir können uns nicht beschweren. Wir haben es gut gehabt. Wir hatten ein gutes Jahr zusammen.
Yes, wir hatten ein tolles Jahr zusammen.
Also wirklich,
auch wenn wir
wirklich
uns lange nicht gehört haben zwischendrin, hatten wir ein tolles Jahr zusammen und unsere Reunion war ja fulminant und ich bin sehr froh, dass wir
wieder
zusammen sind.
Wir wollen uns an dieser Stelle auch nochmal ganz ausdrücklich, weil das haben wir in den letzten Wochen auf unserem Instagram-Account mehrfach gepostet. Wir freuen uns total, dass ihr uns so fleißig hört. Wir freuen uns, dass wir in euren Top 2, Top 3, Top 5, Top 10 sind.
Top 1 auch.
Dass,
wir werden erkannt an unseren Stimmen. Das ist ein bisschen unheimlich.
Und wir werden ab und zu an unseren Stimmen erkannt. Also die Mädels, ja, ich nicht. Because I don't talk in public.
Du sollst jetzt in der Öffentlichkeit.
Genau, ich soll in der Öffentlichkeit. Das hört kein Mensch.
Ja.
Ich sitze in meiner U-Bahn und sage leise, fuck you. Und dann,
dazu gibt es noch eine Geschichte, die ich kurz einfügen will.
Genau. Aber wir freuen uns darüber, dass das auch dieses Jahr wieder so wunderbar war mit euch.
Yes.
Und das machen wir im nächsten Jahr nochmal.
Ja.
Ja.
Das machen wir, bis wir hier sterben.
Wie ihr schon gemerkt habt, können wir nicht mit absoluter Sicherheit versprechen, wann die nächste Folge kommt. Wir wissen, dass sie innerhalb ob sie jetzt in 3 oder in 4 Wochen kommt, wissen wir nicht. Wir machen, was wir wollen.
Wird's geben.
Eine pro Monat, egal wann im Monat.
So, eine pro Monat.
Letzten Monat hatten wir 2.
Letzten Monat hatten wir nach der Ankündigung, dass wir nur eine pro Monat machen, dann 2.
Aber wir waren so im Flow.
Ja. So, das wissen wir also nicht genau. Es kann sein, dass es mal 2 Folgen pro Monat gibt. Es kann sein, dass es auch eine pro Monat gibt. Die gibt es aber garantiert.
Eine. Genau.
So ist das.
Gut, Leute. So,
in diesem Sinne.
Ja, frohe Weihnachten.
Fröhliche Weihnachten, Happy Hanukkah, Happy Diwali. Je nachdem, was ihr feiert. Ihr müsst auch überhaupt nichts feiern. Und könnt machen, was ihr wollt.
Aber folgt nicht den Aufrufen von verbiesterten Weibern, die irgendwelche bösen Sachen in irgendwelchen Gratiszeitschriften schreiben.
Genau. Ihr könnt hinfahren, wo ihr wollt, und da machen, was ihr wollt. Ihr könnt essen, was ihr wollt. Genau. Seid lieb zu euren Katzen, Hunden und anderen Tieren.
Wir möchten an dieser Stelle 2 Sachen will ich noch unterbringen. Einmal möchten wir Joy auch noch zum Geburtstag gratulieren, weil sie hat nämlich am 17.12. Geburtstag.
Wow, happy birthday,
Joy. Und natürlich nochmal der Hinweis, wir haben wunderbaren Merch für euch, der schön designt auf unserer Webseite schlummert.
Auch neue Sachen.
Auf meiner Seite schlummert, aber unter der Kategorie Too Old or Young findet ihr all unseren Merch, den ihr kaufen könnt.
Yeah.
Der eignet sich auch wunderbar jetzt noch als Weihnachtsgeschenk, das kommt sicherlich noch an. ich glaube aber tatsächlich schon.
Doch, ich glaube auch.
Die genau, barbiebreakout.com oder .shop, und dann gibt es da die Too Old or Young Kategorie, da könnt ihr das kaufen. Ihr könnt uns einen riesen Gefallen tun, wenn ihr wenn ihr auf Spotify zum Beispiel geht und da eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst für unseren Podcast. Ihr könnt auch gerne Kommentare bei Spotify hinterlassen und uns weiter empfehlen euren FreundInnen. Da freuen wir uns sehr darüber. Das hilft uns auch, dass wir im Algorithmus mehr sichtbar sind. Und in diesem Sinne, wir hören uns im nächsten Jahr.
Wünsche, Meinungen oder Nacktbilder bitte an Too Old to Die Young.
Oh, ich habe lange kein Penisbild mehr bekommen.
TooOldToDieYoungPodcast@gmail.com.
Ja.
Das Wort ersetzt ihr bitte in Nummer der Ziffer 2.
Zu Penisbildern. Inzwischen fragen sie höflich, ob sie mir ein Penisbild schicken dürfen.
Ja, die Leute sind zu gut erzogen mittlerweile für unsere Verhältnisse.
Ihr müsst nicht fragen.
Bei uns nicht.
Nein, bei uns nicht.
Yes,
schick einfach.
Immer offen für Penisbilder.
Wir sind noch, was wir nicht sehen wollen, ignorieren wir dann einfach.
Genau. Wir ignorieren es aber wir wollen es sehen.
In diesem Sinne, in diesem Sinne, liebe Menschen, habt fröhliche Feiertage und einen so gesund wie möglichen Rutsch ins nächste Jahr.
Einen säuseligen Rutsch ins nächste Jahr.
Ja. Wir sprechen und hören uns dann im nächsten Jahr in diesem Sinne auf Wiedersehen.
Wenn Tatjana dann noch da ist.
Ja. Da komme ich ja gerade erst an. Da werde ich ja dann nicht sofort entführt. Das wird ja wohl ein paar Tage dauern.
Schauen wir mal.
Ja.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.